Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Ach Mensch, Tino, du bist schon in der Leitung. Du, ich will ganz kurz noch schnell meinen Brief zu Ende schreiben. Lieber Weihnachtsmann, ich hoffe, es geht dir gut und die Vorbereitungen für Weihnachten laufen auf Hochtouren. Dieses Jahr habe ich einen besonderen Wunsch. Ich wünsche mir, dass Dynamo endlich wieder erfolgreicher spielt und die Mannschaft zu alter Stärke zurückfindet. Ein paar neue talentierte Spieler in der Winterpause wären jetzt auch nicht schlecht, damit es auf dem Platz dann wieder so richtig rund läuft. Es wäre großartig, wenn die Fans und die Spieler bald wieder gemeinsam lachen und jubeln könnten. Vor allem wünsche ich mir, dass wir nicht nur über viel Ballbesitz und jede Menge Ecken jubeln können, sondern auch endlich wieder Siege bejubeln dürfen. Das fehlt uns wirklich. Tino, wir haben noch 2 Monate bis Weihnachten. Da darf man schon mal einen Brief an den Weihnachtsmann schreiben, oder?
Hallo Jens, grüß dich. Das waren ein bisschen viele Wünsche für eine einzelne Person. Oder hast du im Namen aller Dynamo-Mitleidenden
geschrieben? Ich habe jetzt einfach mal in meinem Namen geschrieben.
Hast du Ostern, Weihnachten und was weiß ich, Konfirmation noch zusammengenommen, um einen wirklich großen Wunschzettel?
Ich habe in den letzten Jahren keine Wunschzettel geschrieben. Da dachte ich mir, okay. Ich kann das jetzt mal alles zusammenfassen.
Okay, dann habe ich nur noch einen Punkt. Wie du richtig sagtest, Weihnachten ist erst am 24.12. Ja, mir wäre schon daran gelegen, wenn der eine oder andere deiner Wünsche auch schon vorher in Erfüllung gehen könnte. Ist noch ein anderes Jubiläum. Hast du 10 Jahre Moderatorjob, wo wir sagen, da könnte man dir auch ein Geschenk zukommen lassen? Oder gibt es irgendein Jubiläum, einen Anlass, wo man irgendeinen Wunsch schon vorher realisieren kann? Oder muss es Dynamo jetzt selbst richten, ohne Wunschzettel?
Das wäre vielleicht erstmal ganz gut. Tino, du bist uns gar nicht aus Dresden zugeschaltet, du bist uns von der grünen Insel zugeschaltet, aus Irland. Was machst du denn in Irland?
Grün ist die Farbe der Hoffnung, Jens. Genau, ich suche hier nach Hoffnung und habe gestern Abend das Spiel gesehen, hier am Handy sozusagen und habe festgestellt, schön, dass ich hier in Irland bin und in Dresden ist es nicht besser.
Was kostet denn das Stück Butter in Irland, wo sie ja herkommt?
Genau, ich bin hier auch im benachbarten County von Kerry und Kerry ist ja praktisch wahrscheinlich der Home of Butter. Das Stück Butter, glaube ich, so um die 2,50. Tatsache auch, aber ich habe jetzt nicht genau auf die Grammangaben geguckt. Kann sein, dass es hier auch nur 200 Gramm für 2,50 sind und bei uns sind wir ja dann bei 250 Gramm für 2,38. Bei Butterpreisen kenne ich mich aus. Das habe ich ein bisschen verfolgt. Ich besuche meine Stieftochter hier, die macht Au-pair. Okay. Und genau, und gleichzeitig ist das so für mich Regenerationswoche vom Dresden-Marathon. Also da kommt das eine zum anderen.
Wo bist du da genau?
3 Autostunden südlich von Dublin, eine 40 Kilometer südlich von Cork, also im Süden Irlands.
Woran denkst du sofort bei Cork?
Oh, da kenne ich mich in der Dynamo-Vergangenheit nicht aus, wahrscheinlich, oder nicht,
aber
nicht gut genug aus.
Verein. Cork City, da warst du Jugendlicher, da haben die gegen den FC Bayern gespielt.
Ja, UEFA Cup.
Ich kann dir auf jeden Fall sagen, Hinspiel in Cork 1-1, Rückspiel 2-0 gewonnen. Ja, aber nur vor 13.500 Zuschauern im Olympiastadion damals.
Und Jens, ich könnte mir ja vorstellen, dass wir da heute nochmal drauf zu sprechen kommen, aber diese Parallelen zwischen Dynamo und dem FC Bayern sind schon frappierend. Zum Beispiel gestern Abend, beide deprimierende Auswärtsniederlagen hingenommen oder eben, dass im Europapokal eben auch mal nur 13.000 Zuschauer kamen. Kennt man ja in der Dresdner Vergangenheit auch irgendwie. Aber vielleicht ist das auch ein Thema, diese leidvollen Vergleiche zwischen Bayern und Dynamo.
Lass uns sagen, in die Runde, wir begrüßen jetzt einen, der schon häufiger bei uns zu Gast war, um darüber zu reden, wie es momentan um Dynamo Dresden bestellt ist.
Werbung.
Zuvor ein Dankeschön an unseren Exklusivpartner, an Radeberger Pilsner. Und Radeberger verlost aktuell in teilnehmenden Supermärkten Tickets für die Heimspiele der Sportgemeinschaft. Und aktuell gibt es auch 2 VIP-Tickets auf dem Radeberger Fansofa zu gewinnen. Und zwar für das Heimspiel am 23. November gegen den 1. FC Saarbrücken. Und dann ist er in der Leitung, schreibt für die Kollegen der Bild. Freuen uns sehr, dass er mal wieder bei uns zu Besuch ist, zu Gast ist. Patrick Franz. Patrick, guten Tag.
Ja, guten Tag, Jens.
So, dann gehen wir in Medias Res, würde ich sagen. Wir fangen gleich an, darüber zu reden, was da gestern passiert ist in Wiesbaden und wie das Ganze einzuordnen ist. Diese 0-1-Niederlage, das hat sich also der Trend fortgesetzt. Wir haben es vor 2 Wochen besprochen in der Runde hier, was das gerade ist, ob das eine Delle ist, ob das ja so ein kleiner Ergebniskampf ist. Letzte Woche haben wir gesagt, okay, es ist noch keine Krise, aber jetzt bin ich mittlerweile echt geneigt zu sagen, es ist zumindest die Schwester einer Krise und es ist ein dicker, fetter Herbstblues, den Dynamo Dresden hat. Ich hatte auch immer gesagt, man muss die ersten Signale wahrnehmen und boah, ich sage ganz ehrlich, man muss die Signale jetzt auch wahrnehmen und man muss sie hören und man muss sie auch richtig deuten. Wie siehst du es, Patrick?
Ja, also ich muss schon sagen, dass wir, du sprichst es richtig an, auf eine dramatische Situation hinauslaufen, wenn man den Gesamtverein betrachtet. Es läuft sportlich jetzt wirklich in eine Richtung, wo man vieles hinterfragen muss nach diesem Spiel gestern. Und diese vielen Randthemen, auf die wir vielleicht heute auch noch zu sprechen kommen, das ist so eine ganz unangenehme Mischung, die jedem Dynamo-Fan, glaube ich, ganz, ganz große Sorgen bereiten kann oder sollte.
Patrick hat vollkommen recht, das sind halt mehrere Strömungen, die gerade Anlass zur Sorge geben. Wenn wir es erstmal nur aufs Sportliche beschränken, ist die Sache ja auf die, es gibt im Fußball ja zwei so Entwicklungen parallel, die Ergebnisse können stimmen oder es kann halt auch gut aussehen. Idealerweise passt beides, du spielst schönen Fußball und den erfolgreich. Bei Dynamo kommt jetzt beides Negative zusammen. Der Fußball ist nicht mehr richtig gut anzusehen. Klar, wir reden immer über viel Ballbesitz und viele Torschüsse. Wobei man da sicherlich auch unterscheiden muss zwischen Torschuss und echter Torchance. Und wir reden über Ergebnisse, die nicht mehr stimmen. Und das ist halt echt eine Entwicklung. Oft ist es ja so, zuerst stimmen die Ergebnisse nicht, dann ist der Fußball auch nicht mehr schön. Und ja, ich glaube, an dem Punkt sind wir jetzt angekommen. Die Geschichte, erst ist der Fußball nicht mehr schön, dann stimmen die Ergebnisse nicht mehr. Und dann, das endet dann ja oft an der Trainerfrage. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Aber du hast gesagt, Jens, es ist alarmierend.
Du spielst in so einer Krise erst immer noch passabel, verlierst aber möglicherweise auch teilweise unglücklich. Ich möchte das Beispiel Dortmund nennen. Jetzt spielst du aber nicht mal mehr berauschend. Klar, du hast inflationär viel Ballbesitz, aber du hast kaum noch Torchancen, verlierst aber auch. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich einer das Wiesbaden-Spiel heute nochmals freiwillig ein zweites Mal anschaut, weil das ist jetzt auch kein Augenschmaus. Und klar, ich sehe auch, als Fan eines Vereins geht man immer kritischer mit seinem eigenen Verein um. Das ist wie mit den eigenen Kindern. Von dem verlangt man dann auch immer irgendwie noch ein Stück mehr und will auch ein bisschen mehr sehen, will sich daran erfreuen und will vor allem Erfolgserlebnisse. Und klar, manchmal malt man auch etwas zu sehr schwarz. Manchmal gibt es auch nur schwarz und weiß und dann wird auch viel kritisiert. Aber man muss auch sagen, bei Dynamo Dresden, vor der Saison hat es jetzt auch kein konkretes Saisonziel gegeben. Man hat gesagt, okay, wir wollen irgendwie natürlich dort vorne mitspielen. Es gab anders als in der Vorsaison nicht das Ziel, wir wollen aufsteigen. Wenn du jetzt sagen würdest, okay, du willst Elfter werden, dann könntest du sagen, du bist komplett im Soll. Aber mir hat vor einer Woche ein Kollege gesagt, wenn du Dynamo Dresden bist, dann bist du schon wegen deiner Definition eigentlich dazu gezwungen, oben mitzuspielen. Und es ist auch klar, dass gegen einen Verein wie Dynamo Dresden der Gegner immer sein Optimum versucht rauszuholen. Das machen eigentlich alle Mannschaften, weil eben Dynamo das Highlight-Spiel ist. Aber das weiß ja Dynamo und darauf konnten sie sich nun auch die ganze Saison einrichten. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, Dynamo ist jetzt schon wieder an einem Punkt, wo man sagen kann, die Mannschaft ist gewissermaßen ausgecoacht.
Ja, das ist das Allerbedenklichste an der ganzen Geschichte, dass man im Endeffekt jedes Spiel dieselben Abläufe jetzt sieht. Das heißt, im Spielaufbau, der endet in der Regel bei den äußeren Schienenspielern. Mhm. Also das Zentrum wird quasi vom Gegner komplett zugestellt. Das Mittelfeldzentrum aus den 3 zentralen Mittelfeldspielern, das wird zugemacht vom Gegner. Dort stehen die massiv und darauf konzentrieren die sich, dass Hauptmann, Menzel und Schapina dort im Endeffekt nicht in Ballbesitz kommen oder die Bälle nicht verteilen können, wie sie eigentlich wollen. Und dann ist der äußere Schienenspieler quasi derjenige, der nicht weiß, wo soll ich den Ball nach vorne spielen. Das ist so eine Situation, die ich ganz häufig beobachte. Mittlerweile wird dann aus der Not heraus, weil man nicht mehr alles hintenrum ewig spielen will, dann ein langer Ball geschlagen und dann kriegt man die vorne, obwohl man mit der Ferner und mit Kutschke gestern ja auch 2 Spieler hatte, die groß sind und dort vorne die Bälle eigentlich festmachen können, dort kriegt man sie trotzdem nicht gesichert. Mhm. Und dann kommt so ein Stückwerk dabei heraus, wo man halt insgesamt, das will ich auch nochmal kurz einschätzen, diese Zahlen gestern, die waren im Endeffekt nicht so gut, wenn man da ganz genau hinschaut, weil wir reden jetzt von 10 zu 7 Torschüsse. Ja. Und das sind keine Werte, die wir unter Markus Anfang dieses Jahres mal hatten, sondern das sind jetzt schon Werte, die sind Nuancen noch besser als der Gegner. Und vor allem, wenn man sich dann die Qualität der Torchancen anschaut, also Großchancen berechnen, dann haben wir eher ein Verhältnis von 3:2 übers gesamte Spiel für Wiesbaden. Ja. Und dann kann man eigentlich nicht mehr davon sprechen, dass man hier irgendwie noch überlegen ist oder so, sondern es ist eine Scheinüberlegenheit, weil der Gegner halt einen anderen Spielstil fährt und sich eben tiefer stellt.
Und wenn du die Schienenspieler ansprichst, ich meine, wenn die dann den Ball in den Strafraum bringen, dass das erfolgreich sein kann, zeigt das Beispiel Wiesbaden gestern Abend, so ist ja das Gegentor gefallen, als ein Ball von außen in den Strafraum reinkommt. Aber auch das ist ja der berühmte rote Faden, der sich durchzieht, dass Flanken wenig Erfolg bringen, hin und wieder mal, dass Eckbälle, Standards eben nicht den gewünschten Durchschlag bringen. Es ist nicht mehr ganz so dramatisch, aber ich glaube unterm Strich auch gestern wieder deutlich mehr Ecken als der Gegner, was irgendwo mit der Scheinüberlegenheit, das ist ein schönes Wort übrigens, Patrick, finde ich gut, Scheinüberlegenheit. Wenn du dann zu Ecken kommst, ja, da muss halt auch mal irgendwas bei rumkommen. Und gestern wäre es eben wieder mal so ein Punkt gewesen, wo du es dringend gebraucht hättest, dass aus so einem schnöden Standard einfach wirklich dieser klassische Eckball, Ball kommt in die Mitte und ein Spieler steigt hoch und köpft ihn ein. So ein klassisches Standardtor, das fehlt halt total.
Ja, und da müssen wir nochmal ganz kurz sagen, natürlich Standards und auch die Chancenverwertung, das sind Dauerbrenner bei Dynamo. Aber in den letzten Spielen kommt halt was hinzu, dass wir im Offensivspiel quasi sämtliche Attribute, die zum Offensivspiel gehören, nicht mehr sehen. Und da geht sowas wie Umschaltspiel, hat richtig gut funktioniert, zum Beispiel beim Auswärtssieg bei 1860 München. Da kommen wir gar nicht mehr rein. Also, weil Wiesbaden gestern viele Bälle langgeschlagen hat, aber trotzdem braucht man Lösungen dafür. Es gibt keine Tempoverschärfungen mehr in der Offensive. Also man spielt in einem Tempo, sowohl am eigenen Strafraum gefühlt rum, wie vorne. Und das zieht sich dann bis hin zu den Flanken. Die sind so unscharf, dass natürlich der Gegner die locker verteidigen kann oder die teilweise ja noch nicht mal die Zielspieler erreichen können. Und dann kommt noch eine Sache dazu. 1:1 Situation auf dem Flügel. Das sieht man auch nicht, dass man sich durchsetzt. Und da muss ich sagen, wenn halt so viele Einzelaspekte im Offensivspiel nicht funktionieren, wie willst du dann Torchancen generieren? Wie willst du dann eigentlich eine wirkliche Überlegenheit herstellen? Und das ist das, was so viele Sorgen insgesamt bereitet, weil das sind halt alles die Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe. Wenn man sich das dann einfach nachvollzieht, dann muss man ja wirklich sagen, das ist so eine Menge, dass man sich dann natürlich im Endeffekt nicht mehr wundern braucht, dass man dort auch nicht durchkommt durch einen gut organisierten Gegner.
Gehen wir mal rein ins gestrige Spiel. Man muss ja wieder sagen, da waren wieder gestern 1300 Dynamo-Fans mit vor Ort, die sich das Ganze angeschaut haben. Respekt für die. Und die schauen natürlich heute auch ziemlich betröppelt rein. Die sagen sich auch, warum tue ich mir das immer wieder an? Ja, weil Dynamo die große Geliebte ist und die Geliebte enttäuscht natürlich momentan die Gefühle und hat auch gestern enttäuscht. Du hast gar nicht so schlecht angefangen, fand ich. Du bist eigentlich gut ins Spiel reingekommen. War ja auch die große Frage, wie gehst du mit den Ergebnissen der letzten Wochen um? Letzter Heimsieg Ende August, letzter Sieg überhaupt vor 4 Wochen und trotzdem fand ich es gut und fand ich es wichtig, dass du versuchst, eine gewisse Dominanz auszustrahlen gegen eine Mannschaft, die am letzten Samstag noch 1:5 verloren hat. Anfangsphase war passabel.
Das ist sicher alles richtig. Und ich meine, was wäre die Alternative zu einer passablen Anfangsphase? Irgendwie schlecht starten will auch niemand. Insofern ist das alles okay. Und ich habe mich eingeschaltet in die Übertragung in der 19., 20. Minute. Da sagte der Mann bei Magenta, jetzt muss Wien Wiesbaden mal schauen, dass sie in dem Spiel auch mal stattfinden. Dynamo hat das bisher unter Kontrolle, ohne selbst irgendwie groß gefährlich zu werden. Da dachte ich, naja, gut, hört sich erstmal so schlecht nicht an. Und 1,5 Angriffe später fiel das 1:0 für Wien. Und alle waren überrascht. Da schrie dann der Magenta-Mann, hier so gefühlt ein Tor aus dem Nichts und jetzt führt Wien irgendwie unglaublich. Und das ist so bezeichnend, also weil das sich einfach an die letzten Wochen, an die letzten Spiele so anschließt. Der Gegner, das hat Thomas Brendel ja letzte Woche auch im Live-Tor gesagt und davor glaube ich auch schon bei euch, Patrick, kommt zu einfach zu Toren. Und das erzählen wir jetzt schon das 3., 4., 5. Spiel. Und das ist schon krass, dass man das irgendwie nicht abstellen kann.
Der Magentamann ist Christian Straßburger. Das war gestern der Kommentator, um ihn beim Namen zu nennen. Also,
ja, dass, stimmt, du
Christian
hast
auch hier irgendwie einen Namen hat. Ich finde es immer so schön. Das ist wie der Bofrostmann. Der Bofrostmann.
Stimmt, das war gestern der
Magentamann. Die Toten Hosen haben über den Bofrostmann mal ein Lied gesungen. Aber das mal am Rande. Patrick, du wolltest weiter ausholen.
Na, man kann das ja im Endeffekt wie eine Schallplatte über die Dynamo-Spiele so in der letzten Zeit legen. Ne? Also das ist.
Das musst du aber den jüngeren Hörern nochmal erklären, was eine Schallplatte ist.
Also es wiederholt sich quasi, was man einlegt. Das ist so, wie wenn man denselben Spotify-Kanal immer wieder anhört, genau in derselben Reihenfolge, dieselben Lieder, und sich dann nicht mehr wundert, was am Ende dabei herauskommt. Und so ist es bei Dynamo im Endeffekt im Spielverlauf. Also Dynamo ist die meist, wie gesagt, scheinüberlegene Mannschaft, bis dann der Gegner irgendeinen Ball halbgar dort in den Strafraum reinbringt. Und diese Abwehr, ich muss ja wirklich sagen, Jens, da habe ich auch wirklich drüber nachgedacht, wie erklärt man das eigentlich, dass das noch eine Abwehr ist?
Erklärt
ich mir. Muss sagen, das ist eigentlich eher ein Security Service. Das ist, die schauen...
Aber kein guter.
Ja, die stehen dort, die schauen zu und lassen jeden rein. Ich muss das wirklich mal so deutlich sagen. Dieses Gegentor gestern, das ist wirklich... Da hast du den Begriff als Verteidiger nicht mehr verdient. Das muss ich jetzt mal so deutlich sagen. Das ist eine halbgare Flanke, die kommt ohne Tempo. Dann steht schon derjenige, der den Ball verlängert, am Strafraum. 3 Meter, keiner außen rum. Dann wird der nochmal halbgar verlängert. Alles in einem langsamen Tempo. Und dann läuft der hinten am Strafraum noch gemütlich ein und nickt den nochmal mit 2 Metern Abstand ganz frei ein. Beim ersten Angriff des Gegners, nach 30 Minuten, wo ich ja auch mal im Spiel sein müsste, wo ja irgendwo mal Konzentration da sein müsste. Also ich habe dafür, muss ich wirklich sagen, mittlerweile keine andere Erklärung mehr, als dass es auch wirklich einfach individuelle Qualität ist. Ein Stück weit zumindest. Heißt jetzt nicht betreffend gleich wieder alle Spieler über einen Kamm scheren, aber man muss dieser Sache ins Auge schauen, dass dort irgendwas individuell nicht stimmt, wenn sich das so wiederholt.
Zumal du dir in jedem Spiel so ein dämliches Gegentor momentan fängst. Also zu Null spielen geht gar nicht mehr und damit kommt es natürlich auch auf die Defensive zurück. Gestern bedingt, weil du einfängst, aber es zieht sich ja wie ein roter Faden. Letzten Sonntag 3 Stück gegen Essen, jetzt dieses wirklich dämliche Gegentor. Und damit fällt natürlich auch so ein bisschen dein Plan zusammen, weil du gerade weißt, oh, Rückstände, boah, vielleicht willst du ja auch mal selbst agieren, indem du in Führung gehst und dann selbst das Spiel kontrollierst. Das gelingt dir ja alles gar nicht mehr. Du läufst ja immer der Musik hinterher.
Absolut. Und dann ist ja diese Schwierigkeit eben auch wieder dann reinzufinden, wenn es ja eh gerade nicht läuft. Mhm. Und dann ist natürlich wieder diese Typenfrage, diese Mentalitätsfrage. Und auch da muss ich echt sagen, wir haben wohl diese Reaktion gegen Essen gesehen, die wirklich stark war. Aber gestern und auch gegen Dortmund 2 oder wie auch immer, es ist nicht so, dass Dynamo zu einer Mannschaft geworden ist, die in der letzten Viertelstunde wirklich diese Spiele regelmäßig noch irgendwie zieht oder dort, ich sag mal, diesen Leverkusen-Effekt bekommen hat. Also das ist nicht der Fall. Und dementsprechend sieht man dann vor allem halt wieder eines, nämlich dass Stefan Kutschke derjenige ist, der rackert, der mit einer Menge Wut im Bauch dann agiert und sich dann, ja, fast schon sinnbildlich noch diese blöde rote Karte einfängt.
Kommen wir später sicherlich noch zu sprechen, auch über die Mentalität. Also wie gesagt, ich bin auch dabei zu sagen, okay, du brauchst nicht 11 Kutschkes, aber 2, 3 Kutschkes oder 2, 3 Spieler, die so eine Mentalität auf den Platz bringen würden, würden sicherlich der Mannschaft in der jetzigen Phase, vor allem in der jetzigen Phase, ganz gut tun.
Also das sprichwörtliche Aufbäumen nach dem Rückstand oder wenn noch 10 Minuten zu spielen sind, das spürt man halt überhaupt nicht. Ich meine, das müssen wir wahrscheinlich auch keinem Spieler absprechen. Die versuchen das schon, aber es ist nicht zu sehen. Dieser berühmte Funke, der springt nicht über. Das ist am Ende der gleiche Gleichklang, den Patrick beschrieben hat. Das läuft alles in einem Tempo, dass dann die Nachspielzeit gestern noch so unglücklich läuft, dass sich da Wien Wiesbaden an der gegnerischen Hälfte da an der Eckfahne fast noch schön festspielen kann, sodass 7 Minuten Nachspielzeit fast verpuffen aus Dynamo-Sicht. Das sei nochmal dahingestellt. Aber auch schon die Minuten davor, es ist gar kein Aufbäumen. Und wenn wir auf das Essenspiel vom Sonntag nochmal blicken, da fällt am Ende das 3-3 und das sieht dann wie erfolgreiche Aufholjagd aus. Aber auch das war die einzige Flanke mehr oder weniger, die da in den letzten Minuten in den Strafraum schon reinsegelte. Und es war am Ende eine Einzelaktion, dass dort Stefan Kutschke gegen 2, 3 Gegenspieler zum Kopfball kommt, der dann sich ins Tor senkt. Alles gut gemacht, alles keine Frage, aber auch das ist ja eigentlich eine gefühlte Niederlage. Die wird danach als Leistung der Moral verkauft und so weiter. Kann man alles machen in der Situation, aber wenn man es ganz nüchtern betrachtet, war das jetzt keine Aufholjagd à la Cottbus oder so, wo du sagst, das Stadion hat mitgefiebert und alle waren angezündet, sondern das war dann irgendwie so ein Glücksausgleich. Und mit Glück alleine reicht es halt nicht für eine ganze Saison oder gerade jetzt in der Phase.
Ich dachte eigentlich, man hat das aber bei Dynamo verstanden, dass dieser Ausgleich glücklich war gegen Essen. Und auch die PK nach Essen, wo dann Thomas Stamm das ja auch intensiv analysieren wollte mit der Verteidigung, wo er gesagt hat, wir müssen über das System nachdenken, dass man dann jetzt wieder mit demselben System beginnt, dass alle Abläufe wieder identisch gleich aussehen, das ist halt wirklich das, was es so bedenklich macht, weil wann soll sich denn jetzt was ändern? Wann kommt denn der Punkt, wo man wirklich sagt, wir stellen jetzt um, wir probieren jetzt ein 4-3-3, wir haben jetzt immer andere Abläufe. Und ich frage mich auch, was den Trainer dort dann bewegt, es nicht zu tun. Traut das den Spielern dann etwa doch nicht zu, dass sie andere Abläufe hinbekommen? Also irgendwas ist halt so schwierig wieder greifbar, wieso es einerseits in Frage gestellt wird, aber dann nichts geändert wird.
Vielleicht sagt er da, es liegt eher an der Kommunikation und die Spieler haben das System, also Dreier, Querstrich Fünferkette Intus und die Spieler müssen es nur besser umsetzen, müssen besser miteinander kommunizieren oder er sagt, wir haben eine englische Woche, da das jetzt umzustellen, ist nicht ganz so einfach, dafür braucht es mehr Zeit.
Es sind natürlich Optionen, dann hätte er es, finde ich, insofern ein Stück klarer kommunizieren können, weil er danach ja auch jeweils gefragt worden ist, also gerade nach der englischen Woche kann man da ein System umstellen. Aus meiner Sicht ist es unglücklich kommunikativ. Ich fand auch das Interview von Thomas Brendel im MDR in der Halbzeitpause des Spiels gegen Essen schon unglücklich, wo er eigentlich relativ deutlich anspricht, dass die Gegner das Spiel von Dynamo gelesen haben und eigentlich schon auch Druck macht, dass sich was ändert. Und dann sind wir nach dem Spiel, der Trainer nimmt sogar das noch als seinen Job an.
Wobei ich das stark fand.
Das fand ich stark. Ich fand das auch stark. Ich sage nur, das Problem ist dann immer, wenn du es machst, dann musst du dir in dem Moment auch sicher sein, dass du eigentlich Änderungen schon wirklich im Kopf hast. Und das hat er ja auch so gesagt. Aber dann muss halt auch eine Reaktion kommen, weil das wird jetzt so schwierig, weil er bringt sich dort kommunikativ in eine Art Sackgasse rein. Also nochmal, ich bin überhaupt nicht dabei, dass ich jetzt sage, Thomas Stamm ist der falsche Trainer. Das will ich eindeutig betonen. Das sehe ich überhaupt nicht so, weil all die Probleme hatte man unter Markus Anfang auch. Und ich glaube nicht, dass dort ein Wechsel der entscheidende Faktor ist. Die Frage ist eher, wie erreicht man diese Spieler anders? Mhm. Und darüber muss man sich ja trotzdem Gedanken machen. Dann ist die Systemfrage natürlich trotzdem eine entscheidende.
Hier sind wir an einem wirklich guten, spannenden Punkt. Ich finde, um das auch wirklich ganz klar an Anfang zu stellen, die Trainerfrage bei Dynamo stellt sich überhaupt nicht. Derzeit überhaupt
nicht. An Anfang nicht. Zu stellen. Schön gesagt.
Ja, mit den Wortspielen, ne? Also, das ist erstmal Fakt. Aber Patrick hat das richtig gesagt. Wenn du als Trainer hast du ein paar Mittel, kommunikative Mittel auch, um eine Krise zu moderieren, um eine Mannschaft mitzureißen. Und ein Punkt ist dann zu sagen, wir haben viele dumme Gegentore gekriegt, aber es ist natürlich nicht Schuld der Mannschaft, sondern die Schuld nehme ich auf mich. Das kannst du aber nicht jede Woche wiederholen. Weil wenn du die Schuld jede Woche auf dich nimmst, dann bist du irgendwann der falsche Mann, weil du kannst jede Woche irgendwas falsch machen. Und da sind wir jetzt wirklich an einem Grad angekommen, wo sich die Qualitätsfrage stellt, wo du dann halt sagst, warum kriegen es die Spieler nicht hin? Ist es dann doch irgendwie, in der Offensive spricht er von der Leichtigkeit, was ist dann hinten? Ist es dann hinten Tatsache diese Konzentrationsfrage? Ich kann mir das und will mir das immer gar nicht vorstellen, dass die da unkonzentriert werden, aber dann bleibt nur noch Qualität, dann bleibt nicht mehr viel als Begründung. Oder eben die Systemfrage. Und da sage ich mal, war nicht immer die Rede davon, dass wir nicht festgelegt sind auf ein System, dass man auch mal umswitchen kann und jetzt englische Woche hin oder her. Wenn du am Sonntag feststellst, das geht so nicht, reicht da nicht Montag, Dienstag irgendeine Einheit, um eine Viererkette zu sagen, Jungs, und wir probieren das jetzt in Wiesbaden mal. Das muss jetzt ja noch nicht ausgefeilt aussehen, aber vielleicht gibt es uns eine neue Stabilität und eine neue Sicherheit. Und am Ende spielen wir eben 0-0. Dann ist das halt mal so. Dann ist das aber auch ein Schritt vielleicht nach vorne. Aber so wie es dann gestern gelaufen ist und dann auch zu sagen, ich habe die Mannschaft gefragt und die fühlt sich mit dieser Dreier-Fünferkette am wohlsten oder sicherer, dann müssen sie es auf dem Platz aber auch irgendwie zeigen.
gegen Cottbus hat es ja nicht mal irgendwie 2-3 Tage Pause gebraucht, sondern da hat es während des Spiels geklappt. Und das sah, ich glaube, nach der Umstellung dann besser aus. Ich würde sagen, ein Großteil der Fußballer kommt doch mit der Viererkette besser klar als mit der Dreierkette. Oder ist das nur so ein bisschen mein Gefühl?
Also generell ist die Viererkette einfach leichter zu spielen als eine Fünferkette, weil die Abstände leichter sind, weil klarer ist, wer wann wohin schieben muss. Dementsprechend ist ja auch der Klassiker, wenn man einen Trainerwechsel macht, was jetzt hier nicht der Fall sein soll, aber das ist der Klassiker einfach nur, dass ein neuer Trainer eigentlich immer erstmal auf Viererkette setzt, weil dann hat er schnell klare Abläufe und dann kriegt er meist Ruhe rein und dann hast du diesen klassischen Trainereffekt für ein paar Spiele und dann tauchen wieder ähnliche Probleme, die wahrscheinlich vorher irgendwo schon waren, wieder auf. Das ist ja der Punkt für und auch gegen Trainerwechsel eigentlich mit der Viererkette. Ich finde halt, dass man dieses Cottbus-Spiel intern falsch analysiert hat. Man hat bei diesem Cottbus-Spiel danach gesagt, wir sind taktisch flexibel und jetzt kommt der größte Fehler des Sommers, wir haben das Personal, um in beiden Systemen taktisch gut zu variieren. Und das ist der größte Fehler gewesen, den man nach Cottbus gemacht hat. Man hat sich von dem Spiel völlig irreleiten lassen. Und es fehlen jetzt eigentlich die Spieler, die für ein 4-3-3 optimal wären, die helfen würden, das System schnell umzustellen. Und da muss man nochmal kurz ausholen vielleicht auch in dem Punkt. Thomas Stamm hat in Freiburg halt wenig Einfluss auf die Kaderplanung insgesamt gehabt. Also ihm wurde die Mannschaft eher hingestellt. Das ist bei einem U23-Trainer auch üblich. Der kriegt von oben runter, der kriegt von unten von der A-Jugendspieler und der hat dann eine begrenzte Anzahl von Spielern, die überhaupt kommt und dann ja auch noch einen Sportdirektor für die zweite Mannschaft, der im Endeffekt diese Neuzugänge auswählt. Jetzt haben wir in Dresden für Thomas Stamm eine ganz andere Situation gehabt. Und soweit ich immer wieder höre, ist es so, dass er sich weitestgehend rausgehalten hat aus der Personalplanung im Sommer. Und das ist für ihn jetzt aus meiner Sicht der schwierigste Lerneffekt, weil er hat im Endeffekt, anders als Markus Anfang, nie Druck gemacht, dass er Neuzugänge bekommt. Er muss es jetzt aber im Moment ausbaden, wenn es nicht läuft. Und das ist für mich eine ganz große Schwierigkeit. Also der Kader wurde im Sommer überschätzt, genau aufgrund des guten Starts. Und jetzt sind wir da, wo wir sind? Es sind 2 Monate Zeit, bis das Transferfenster erst öffnet. Es sind genügend Spieler und die Gefahr ist groß, dass man bis dorthin abrutscht.
Vielleicht lassen wir Thomas Stamm auch erst noch mal zu Wort kommen, was er zum Spiel gestern gesagt hat.
Sehr effiziente Wiesbadener gesehen. Ich finde, wir sind gut reingekommen ins Spiel. Haben, glaube ich, ab Minute 6 die ein oder andere gute Chance, gute Möglichkeiten, glaube ich, in den ersten 45 Minuten hier auch in Führung zu gehen. Lassen in den gesamten ersten 45 Minuten eine Chance zu, Halbfeldflanke, wo wir keine gute Gegenaufnahme haben in die Box. Wird verlängert vorne, schwierig zu verteidigen, aber kann man verteidigen. Und dann gab es noch eine Eckballsituation, ansonsten habe ich Wiesbaden ja nicht gefährlich gesehen und wir schon mit 2-3 richtig guten Möglichkeiten, vielleicht mit die beste Duffy nach einer Standardsituation, wo er frei von 8 Metern zum Kopfball kommt und ist dann der Unterschied, die ersten 45 Minuten, ähnliches Bild. Zweiten 45 bis zur roten Karte, da gab es eine Szene, ein Konter nach Ballverlust von Haupe, wo wir die Tiefe nicht so verteidigen, das ist dann eine dicke Chance, verteidigen ist dann aber gut und verlieren ihn dann leider im Gegenpressing. Haben bis dahin, finde ich, auch wieder 2 gute Möglichkeiten, klarer Elfmeter, den wir nicht kriegen, wo da ferner nach Flanke von Heise klar geschubst wird, sonst kommt er frei zum Kopfball. Wo wir uns dann natürlich wünschen, aus unserer Perspektive, dass da ein Elfmeter gegeben wird und dann klar mit der roten Karte war es schwierig, dann war es offen, dass dann nochmal die ein oder andere Kontermöglichkeit kommt, ist so, dann ist es schwierig hinten raus entsprechend nochmal Druck zu erzeugen. Ich finde, wir haben 2-3 Momente auch in Unterzahl, gerade so mit Beginn der roten Karte, wo es danach einfach schwierig wird gegen eine sehr intensiv verteidigende Mannschaft, die Räume eng gemacht hat. In Summe müssen wir sagen, wenn wir die Chancen vorne nicht machen, gerade in der ersten Halbzeit, wird es schwierig, dann läufst du nach. Da müssen wir wieder hinkommen, dass wir die Leichtigkeit haben mit den Möglichkeiten, gerade in den ersten 45 Minuten dann auch in Führung zu gehen. Und dann kannst du Spiele so wie hier auch gewinnen.
Die Analyse von Thomas Stamm zum Spiel gestern, weil ihr natürlich gesagt habt, ich fand wirklich den Sonntag stark, Selbstkritik, ich glaube, das hätten wir nicht unter jedem Dynamo-Trainer in der Vergangenheit gehört, das auch ein bisschen auf seine Kappe zu nehmen, das finde ich immer ein gutes Zeichen. Ich glaube, das ist auch draußen ganz gut angekommen. Natürlich musst du dann auch irgendwas machen. Diese Klaviatur kannst du nicht ständig ziehen und sagen, die Niederlage geht auf meine Kappe. Na, dann sagt man irgendwann, okay, wenn du das immer auf deine Kappe nimmst, dann bist du auch schuld. Und andersherum kannst du auch nicht jedes Mal auf die Mannschaft reinhauen, weil sich ja manche immer wünschen, der muss schärfer kritisieren oder die müssen schärfer kritisieren, die müssen die Mannschaft mal richtig runter machen. Das funktioniert dann auch nur bedingt, weil du dann irgendwann die Kabine verlierst. Wie schätzt ihr es so ein, die Wahrnehmung von Thomas Stamm mit dem gestrigen Spiel? Ich finde, sie reden sich eben doch ein bisschen schön. Also klar, viel Ballbesitz, aber so, dass ich sage, sie hatten so viele Chancen, das habe ich eben nicht gesehen. In der ersten Halbzeit noch ansatzweise. Aber was war denn in der zweiten Hälfte an großen Torchancen da?
Na, nichts. Im Grunde genommen nichts. Von daher gerade 3 Sekunden Pause. Ich meine, es ist halt kommunikativ Tatsache ja auch schwierig. Was willst du nach so einer 0-1-Hinterlage sagen, um einfach auch das Bild oder die Krise jetzt nicht noch deutlicher werden zu lassen, auch nach außen? Ich kann mir schon vorstellen, dass intern klare Worte fallen. Die Frage ist dann halt irgendwie, wie und wann fruchtet das und wie und wer hört da zu, nimmt sich da was an. Ich fand Thomas Stamm gestern argumentativ in Ordnung, was er erzählt hat. Er kommt dann halt, und das ist natürlich auch, ich glaube, wir würden nicht anders reagieren, du versuchst dann die Flucht nach vorne. Du willst dann gar nicht so viel über das Spiel selber reden, sondern versuchst die wenigen positiven Ansätze, die es da auch gab, mitzunehmen. Aber klar, wenn du einen Strich drunter ziehst, da ist dann wenig substanzielles Greifbares für eine Analyse. Aber vielleicht braucht es die auch nicht am Fernsehmikrofon oder am Pressekonferenzmikrofon. Man kann nur hoffen, dass es intern deutlich genug angesprochen wird. Und da, das ist jetzt die Krux, kommt man langsam an den Punkt, wo man halt auch sagt, jetzt ist ja schon vieles angesprochen worden und seit Wochen vermutlich, wenn man den Spielern noch glaubt, deutlich angesprochen worden. Aber es ändert sich halt nichts. Und das ist halt irgendwie schon schwierig.
Patrick, so ein Thema, was sich durch die letzten Woche zieht, wie eine Schallplatte, ist das Thema Standards. Wir hatten das ja schon häufiger, das Thema Standards, auch in der Vorsaison. Da hatte mir einer geschrieben, ihr überschätzt ein bisschen den Wert der Standards. Aber wenn du wie am letzten Sonntag 17 Eckbälle hast, wenn du auch gestern ein paar Standardsituationen hast, dann finde ich, ist doch ein Standard ein probates Mittel, gerade in einer Phase in der Saison, wo aus dem Spiel heraus nicht so viel klappt.
Absolut. Man hat ja auch viele Kopfballspieler mittlerweile in den Reihen. Und das war ja auch das Ziel im Sommer, die Mannschaft mit größeren Spielern zu verstärken, damit eben dieser Vorteil dann bei Standards zu tragen kommt. Und das muss man dann auch schon ein Stück weit fragen, warum das dann trotzdem jetzt nicht passiert. Man hat auch einen neuen Standardschützen eigentlich mit Oliver Batista Meyer geholt. Philipp Heise kann ja, glaube ich, auch Eckbälle schlagen. Also insofern wären dort auch mehr Alternativen da, neue Schützen. Es ist einfach wirklich die Frage, warum es trotzdem nicht fruchtet. Und auch da sind wir halt bei dem Punkt, es ist der zweite Trainer, der das jetzt über einen langen Zeitraum, Markus Anfang war ja 2 Jahre Trainer, nicht richtig hinbekommt mit den Standards. Und dementsprechend auch da für mich nicht ganz eine Trainerfrage, sondern einfach die Frage auch, das fand ich zuletzt spannend, als Stamm sagte, vielleicht ist nicht jeder dort bereit, dorthin zu gehen, wo es weh tut. Mhm. Und das ist nochmal dieser Punkt. Also das ist auch diese Sache, die wir sehen, wenn wir von Nicht-Aufbäumen reden. Diese Mannschaft, ich will ja nicht die Einstellung absprechen, aber es geht in den Bereich Körpersprache. Und der Unterschied ist vielleicht, will ich zu 90-95% aufsteigen oder will ich zu 100% aufsteigen? Und wenn ich da an die Aufstiegsmannschaft 2020-21 zurückdenke, Tim Knipping und Sebastian May damals in der Innenverteidigung, das waren keine absoluten Top-Fußballer, wenn man das nochmal so sieht. Auch von dem Anspruch her mit dem Spielaufbau längst nicht so wie jetzt aktuell. Aber entscheidend war bei denen, die haben den ganzen Laden dort hinten geschmissen und das waren echte Mentalitätsspieler. Und die haben halt auch knallhart dort hinten abgeräumt. Die sind überall dorthin gegangen, wo es weh tut. Und das ist so dieser Unterschied im Moment zu dieser, ja, ich sag mal, zu diesem Security-Service dort hinten.
Ich glaube ja, weil du gerade Pipo Heise erwähnt hast, ein paar Spieler sind auch momentan viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Bei denen merkst du ganz deutlich, da geht nicht nur die Kurve des Vereins nach unten, da geht auch ihre eigene Formkurve momentan ein bisschen nach unten.
Ja, das ist natürlich erstens ein normaler Effekt, der dann eintritt. Und das ist ja auch immer so, warum so eine Krise generell, wenn sie dann mal komplett ausgebrochen ist, halt schwieriger zu stoppen ist, als wenn du sie in dem Moment, wo sie entsteht, stoppst. Und das muss man halt auch nochmal ganz klar auch da wieder betonen. Man hatte dieses Chemnitz-Erlebnis. Und warum folgt darauf keine ganz klare Trotzreaktion? Warum ist man dann nicht konzentriert in den Defensivaktionen? Dann hatte man nochmal jetzt Essen. Da war es auch schon wieder schwierig leistungsmäßig. Das hatte man eigentlich auch so eingeschätzt. Jetzt kommt Wiesbaden und sieht genauso aus. Und da finde ich ganz, ganz spannend, was der Wiesbadener Trainer gestern bei der Pressekonferenz gesagt hat. Weil der hat drei Dinge gesagt, wo man sich genau fragt, warum klappt das bei Dynamo alles nicht. Der sagte nämlich, wir haben nach Hannover, nach der klaren Niederlage, heute eine Trotzreaktion erwartet. Und die haben sie gezeigt. Er sagt, es ging darum, keinen Schönheitspreis zu gewinnen, sondern diszipliniert zu verteidigen. Und das Dritte, was er sagt, und das ist richtig bedenklich, um diese Niederlage richtig einzuordnen, er sagte, wir müssen eigentlich früher den Deckel drauf machen und durch diese Chance von Moritz Floto das 2-0 machen und können am Ende sogar noch das 3-0 machen, dann ist hier früher Ruhe. Und diese Faktoren, diese drei Sachen hintereinander aufgezählt, da bin ich richtig erschrocken, als ich das so hörte, weil ich mir dachte, das ist ja richtig. Und da musst du Dynamo mal schauen, dass sie die eigene Brille jetzt mal ablegen und das Spiel mal versuchen, aus der gegnerischen Sicht zu sehen, weil die lachen sich teilweise schlapp über das, was Dynamo dort anbietet, weil die machen es dem Gegner viel zu einfach. Auch beim Halbzeitinterview dieser Alf Minzel, muss man da nochmal sagen, Wiesbadener Ex-Profi, der 291 Spiele gemacht hat im Profigeschäft, der sagte dann in der Pause beim Gegentor, der musste ja lachen und wurde auf die Frage hin, ob man so verteidigen könne. Da hat er gegrinst, ne? Weil das natürlich sich jeder Gegner im Endeffekt so wünscht, dass es so einfach geht.
Tim Schreiber kann man gestern überhaupt keinen Vorwurf machen. Der hat eine gute Partie abgeliefert, hat auch nach dem Spiel sich geäußert.
Derzeit sind wir ein klein wenig dann in den Tief, dass wir eben halt die ersten Torschüsse dann eben halt dann leider nicht so gut verteidigen können. Das gehört mit dazu. Müssen wir dann am Ende auch umgehen, das müssen wir uns anschauen. Solche Muster will man natürlich eben halt dann nicht zu lange in der Saison eben halt haben. Aber klar, mich ärgert es total, weil Ende ist es dann auch frustrierend, wenn man dann ja, durch den ersten Torschuss dann in Rückstand gerät. Für mich steht das Team in erster Linie und ich bin trotzdem stolz. Die Mannschaft hat sich nicht einmal aufgegeben, selbst nach der roten Karte. Wir haben dann versucht weiter zu spielen, weiter eben halt den Ausgleichstreffer eben halt zu erzielen. Wir waren dann auch deutlich mehr am Drücker. Von Wiesbaden kam wenig bis gar nichts und in den zwei Aktionen, klar, bin ich dann da gewesen. Aber trotzdem, am Ende ist es ja, sehr, sehr schade, dass wir hier eben halt mit gar keinem Punkt hier zurück nach Dresden fahren. Wir müssen auf jeden Fall auf die positiven Dinge jetzt schauen. Die negativen Dinge müssen wir absolut analysieren, ansprechen. Ich denke, es ist nicht so viel, wo man jetzt sagen müsste, okay, wir machen so vieles falsch. Vielleicht dann am Ende so eine Situation, wo man vielleicht nicht so richtig wach war, wo man vielleicht falsch kommuniziert hat. Und am Ende spielen wir ja nicht schlecht. So, sind schon über 90 Minuten die dominante Mannschaft, arbeiten uns unsere Torchancen, aber am Ende kommt halt leider noch zu wenig dabei raus. Aber ich denke, daran sollten wir weiterhin festhalten und vielleicht noch mehr dafür geben, dass wir eben halt wieder in die Situation kommen, dass wir Spiele gewinnen. Klar, Ballbesitz ist das eine, so wie du eben halt dann auch Torchancen die erarbeitest, ist das andere. Ich denke, der Matchplan ist bei uns auch komplett aufgegangen. Wir haben, sag ich jetzt mal, unseren Stiefel komplett voll durchgespielt, haben gesagt, wir wollen weiter überzeugt sein vom Sieg. Auch nach der roten Karte sind wir zusammengegangen, haben gesagt, okay, wir verteidigen jetzt mit einem Mann weniger und spielen mit einem Mann weniger, aber wir wollen das Ding hier noch drehen. Und ich denke, darauf kommt es an. Wir haben uns jetzt nicht gehen lassen oder sonst was. Das wären dann komplett andere Probleme für uns. Das sind jetzt kleinere Dinge, wo wir arbeiten müssen, aber an der Moral etc. hat es auf jeden Fall nicht mehr.
Der hat dafür gesorgt, dass die Vorentscheidung nicht schon früher gefallen ist.
Absolut. Und das können wir wieder mal sehen. Ich habe von der ganzen Torwartdiskussion ja ohnehin nichts gehalten. Und genau das ist vielleicht auch ein Stück weit Dresdner Problem. Wir führen da Luxusdebatten, ob der Torwart zweimal hinten mit einem unsicheren Füßchen rausspielt oder nicht rausspielt, weil wir halt irgendwo eine Perfektion erwarten und ein Spiel aus einem Guss. Dabei ist das dritte Liga und eine Mannschaft ist in der Findung und am Ende war sie zu der Phase auch noch ein Stück weit erfolgreicher, als sie jetzt war, und es ist auch nichts Schlimmes daraus passiert. Es ist nie so gewesen, dass Dynamo da durch Schreiber zu 2-3 Gegentoren gekommen wäre. Nee, aber wir haben erstmal wieder den Torwart in Frage gestellt, haben diskutiert, haben geraunt. Gestern hat er 2 Bälle hervorragend gehalten. Da wird jetzt mancher sagen, ja, das ist sein Job, aber an Tim Schreiber lag es gestern nicht und lag es auch in den Wochen davor nicht. Und da, finde ich, ist ein richtig guter Mann verpflichtet worden. Das haben wir, glaube ich, in den letzten Wochen hier an der Stelle auch mehrfach gesagt. Also an dem liegt es nur am allerwenigsten. Wenngleich er natürlich vielleicht jetzt auch in der Kabine gefordert ist. Ich meine, da will ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster rauslehnen, wie da jetzt die Struktur und die Hierarchie ist im Konkreten. Aber er könnte das Zeug auch mitbringen mit seinem Ehrgeiz und mit seiner Berufsauffassung, dass er vielleicht auch intern den einen oder anderen Punkt mehr vielleicht auch setzen sollte und muss.
Na, sagt er vielleicht, ich bin noch dafür möglicherweise zu jung und noch nicht zu lang dabei.
Jens, du weißt, das ist immer nie die Frage des Alters. Das habe ich im Fußball gelernt. Das ist eine Fußballaussage. Es gibt nicht jung oder alt, es gibt nur gut oder nicht gut. Das, glaube ich, sagte Frank Lieberam letzte Woche auch, ne? Als es um Jonas Ömichen ging. Ob der mal spielen sollte oder nicht spielen sollte, es ist nie die Frage von jung oder alt, sondern ob gut oder nicht gut.
Und ja, du weißt aber, wie das mit so Hierarchien ist in so einer Mannschaft.
Das ist eben das Problem. Und da hast du jetzt ganz unfreiwillig oder doch bewusst ein Thema aufgemacht. Hierarchie, Mentalität. Da scheint es eben auch im Argen zu liegen. Mir hat Vinko Schapina gestern gefallen in seiner Analyse, in seiner Fernsehanalyse, weil die war nüchtern, die war einigermaßen kritisch, also das, was man sich vor dem Mikrofon erwartet, ohne dass es gleich zur Brandrede ausartet. Aber auf dem Spielfeld, das ist ja eigentlich viel wichtiger, fehlt es halt neben Stefan Kutschke, sieht man niemanden, der dieses Feuer irgendwo ausstrahlt. Es ist mehr das, was Patrick vorhin beschrieben hat. Es ist ein spielerisches Tempo, es soll gut aussehen, es sind Ballstaffetten, aber da kommen wir wieder beim Begriff Scheinüberlegenheit raus. Aber du hast niemanden, der irgendwie diesen Funken, von dem die Spieler immer selber sprechen, der diesen Funken irgendwie in sich trägt oder entzündet.
Niklas Hauptmann ist es, glaube ich, nicht von seiner Person her. Der versucht es aber. Der hat auch nach dem Spiel Rede und Antwort gestanden, hat dann Folgendes gesagt.
Ja, scheiße. 0-1. Kriegst der erste Chance ist 1-0. Finde, wir sind vernünftig im Spiel drin. Nach vorne haben Aktionen. Uns fehlt im Moment, glaube ich, ein bisschen nach vorne die letzte Überzeugung, der Punch, dass wir auch wirklich dann das Tor zwingen. Und nach hinten, der erste Chance kriegst es 0-1. Und dann rennst du dem Ganzen dann wieder hinterher. Sagen in der Halbzeit, klar spielen, weiter sauber spielen. Aber uns haben die klaren Torchancen gefehlt. Das muss man vielleicht sagen. Ansonsten haben wir es versucht und dann klar mit der roten Karte. Haben wir trotzdem weiter versucht, vorne drauf zu gehen, weil willst ja trotzdem den Ausgleich noch machen. Aber insgesamt hat es leider nicht gereicht. Also nach vorne hin nicht konsequent genug. Man kann vielleicht sagen, das Gute ist, dass du jetzt Samstag direkt wieder ran darfst. Wir brauchen ein Erfolgserlebnis. Ich glaube, was ich auch sage, die Überzeugung nach vorne, den Punch nach vorne, und du brauchst ein Erfolgserlebnis. Ich glaube, wir haben schon gezeigt, dass wir es können, aber du musst es erzwingen. Also es wird uns nicht geschenkt werden, in der Liga schon gar nicht. Und es ist nur harte Arbeit. Also es klingt immer so, weiß ich nicht, so hingesagt, aber wir müssen uns das erarbeiten. Das Quäntchen Glück vorne, dass wir das Ding auch in die Linie drücken und dann geht es auch wieder vorwärts. Aber es wird uns nicht geschenkt und wir müssen es erzwingen. Du kannst ja nichts vorhersehen in dieser Liga. Das ist verrückt, aber das ist auch nichts Neues. Dass du weißt, egal ob der Gegner gerade hinten drin steht, am letzten Tabellenplatz, das sind alles Mannschaften, die in der Lage sind zu gewinnen. Und das haben wir jetzt auch schon oft genug erlebt. Wenn du nicht an die Grenze kommst, dann wirst du auch gegen die Mannschaft nicht gewinnen. Und das ist uns sowieso bewusst. Und mit dem 5-1 vom Wochenende ist es nochmal klarer. Wir sollten dafür sorgen, dass eine Atmosphäre im Stadion entsteht, die uns hilft. Und das ist für uns entscheidend, dass wir eine Atmosphäre kreieren. Und dafür sind wir verantwortlich, dass der Funk rüberspringt, dass die Atmosphäre uns hilft und dass wir gepusht werden. Das wäre für uns das Allerwichtigste, was der Gegner daraus macht. Das ist nicht in unserer Hand.
Ich glaube schon, dass Hauptmann und Co. sich der Lage bewusst sind, in der sie gerade stecken.
Du, das ist auch überhaupt nicht die Frage. Also, damit wir uns da auch nicht falsch verstehen, hier spricht niemand irgendeinem Spieler ab, dass ihm das Wurst wäre oder dass die sich selbst überschätzen oder jetzt denken, ach, das wird von alleine schon wieder. Ich glaube schon, dass die alle, jeder mit sich irgendwo kritisch auch versucht umzugehen. Die Frage ist, was bin ich für ein Typ und für welche Art von Fußball stehe ich? Und dann sind wir bei dem großen Punkt Kaderzusammenstellung. Ich wollte vorhin nicht reinhaken, was Patrick gesagt hat, als es darum ging, Thomas Stamm hat mehr oder weniger gewähren lassen, was ich jetzt auch erstmal okay finde, weil der Kader, du kommst nach Dresden, du als junger Trainer, du kriegst so einen Kader hingestellt, guckst einmal durch die Reihen durch und sagst, doch, da ist ja Qualität und für den Rest bin ich verantwortlich. Und dann ist das aber ein Kader, das haben wir ja schon mehrfach besprochen, der ist ja nun mal doch von 3 Sportchefs zusammengestellt worden innerhalb von 4 Monaten. Ob das immer so glücklich ist, und ich musste ja dann gestern, mein Schmunzler des Spiels war es ja, als David Kubata eingewechselt wurde. Da dachte ich, okay, und das ist jetzt in der Nachspielzeit also der entscheidende Move. Jetzt kommt der Mann zu seinen ersten Drittliga-Minuten und soll jetzt vielleicht den entscheidenden Kopfball einnicken. Fand ich irgendwie so eine Ironie der Geschichte, wenn wir keinen anderen mehr haben außer ihn, der jetzt irgendwie noch was retten soll.
Hört sich fast schon nach Verzweiflung an. Bevor wir vielleicht aufs Personelle zu sprechen kommen, noch ganz kurz, rote Karte, Stefan Kutschke. Zu hart oder korrekt? Also wenn er eine klare Linie hat, der Schiedsrichter, dann finde ich es zu hart, weil da hat er in den Entscheidungen davor aus meiner Sicht zu milde reagiert, gerade auch bei Foulspielen der Wiesbadener. Ohne dass ich jetzt Stefan Kutschke in Schutz nehmen will, er rauscht dort sicherlich rein, er will nach dem Ball gehen, das muss man ganz klar sagen, er will ja gar nicht den Gegner treffen. Aus meiner Sicht ist es eine klare gelbe Karte. Oder sehe ich es jetzt zu sehr durch die Dynamo-Brille?
Absolute Zustimmung, Jens. Also ich habe das definitiv als gelb gesehen. Man kann vielleicht sagen, das geht in einen orangefarbenen Bereich, aber es ist eine gelbe Karte, weil du einfach in diesem Spiel auch nicht die Notwendigkeit hattest, einen Platzverweis auszusprechen, das eigentlich bis zu dem Zeitpunkt sehr, sehr ruhig war.
Ich glaube, er war ein bisschen erschrocken, als der Wiesbadener Spieler dort am Boden lag, sich gekrümmt hat, und da hat er gedacht, okay, das muss dann ein überhartes Foul gewesen sein.
Er stand ziemlich nah dran, der Schiedsrichter, und da werden so kleine Nuancen eben wahrscheinlich mit reingespielt haben. Dass er ziemlich nah dran war, B, dass der Wiesbadener dann halt doch lange schmerzschreiend am Boden lag. Und ich sag mal, mein Wort für die rote Karte ist irgendwie, es ist so bezeichnend für die Situation. Es läuft halt gerade überhaupt nicht, und für mich Auslöser ist ja, das Foul kommt ja nur deshalb auch zustande, oder dieser Zusammenprall aufgrund des ersten Kontaktes, weil der Ball ihm da natürlich ein Stück weit zu weit wegspringt und er hinterhergehen muss und dann eben, wie Christian Straßburger, der Magentamann, richtig sagte, dann nur noch Augen für den Ball hat und sich diesen Ball zurückerkämpfen will. Und dann passiert es eben, ja. Aber es ist halt wirklich bezeichnend, und da bin ich bei Wingo Schapina, tut halt deshalb auch weh, weil Stefan Kutschke in dieser Mannschaft, das werden einige im Umfeld auch nicht gerne hören, eben doch deshalb ein wichtiger Mann ist, weil er dieser Mannschaft eine Mentalität gibt oder einen Charakterzug gibt, den es ansonsten in dem Team eben, der so nicht ausgebildet ist. Und ein Spiel ist er jetzt mindestens gesperrt, und damit ist erstmal klar, wer Sonntag spielt. Ich habe zu meinem Kollegen gesagt, da spielen ja dann gegen Hannover auf jeden Fall da Ferner und Meisner. Sagte mein Kollege, nee, wahrscheinlich Batista Meier, damit noch ein Stürmer auf der Bank sitzt. Also man wird das wohl personell irgendwie schon auffangen können, aber dieses Mentalitätsthema ist eher eins, und die Frage ist auch, was das mit Stefan Kutschke macht. Ne? Das ist jetzt die zweite rote Karte. Ich hatte den Eindruck von der Ferne, dass er auch recht angefasst wirkte gestern nach der roten Karte, wo ich das Gefühl hatte, doch, es arbeitet auch in ihm die ganze Situation. Ja, und du kannst natürlich auch nur vorangehen als Führungsspieler, wenn du auf dem Platz Leistung bringst. Mit Worten voranzugehen reicht nicht.
Das arbeitet in ihm. Die Situation seiner Mannschaft, seines Teams, seines Vereins, die eigene Situation wieder rot kassiert zu haben. Wie gesagt, sehr strittig rot kassiert zu haben, ist meine Meinung. Aber am Ende bleibt rot-rot, und möglicherweise wird er sogar 2 Spiele gesperrt. Das werden wir dann sehen. Ganz, ganz schwierig. Und weil du es gerade gesagt hast, dein Robin Meisner, du weißt, warum ich dein Robin Meisner sage, Tino, ja, hat momentan auch nicht gerade in Form hoch.
Nee, du kannst das Wort, ich weiß nicht, ob tief dann die richtige Entsprechung ist. Ich sag mal, da passiert ja gar nichts. Er ist ja dann gestern auch reingekommen ins Spiel. War gar nichts. Nix. Also, und das ist halt dieses, was ich auch sage, aufbäumen. Du wechselst dann aus. Egal wer da reinkommt, du hast nicht das Gefühl, dass jetzt richtig was geht. Wobei, jetzt kann man sagen, Essen, das wollen wir nicht vergessen jetzt, das war 3 Tage zuvor, da war dann die Bankspieler, die doch diesen, na, Wende kann man ja auch nicht sagen, aber die nochmal für frischen Wind gesorgt haben, in dem Fall Stefan Kutschke und Jonas Sterner. Wo man gemerkt hat, doch, die sind jetzt nochmal so eine Art belebendes Element. Aber gestern, das war, wie gesagt, nach der roten Karte ging gar nichts mehr, aber auch davor ging nichts. Insofern, also manchmal ist ja so eine rote Karte auch der Punkt, der so ein Spiel, was scheinbar entschieden scheint, irgendwie nochmal umkippt. Aber überhaupt war gestern überhaupt nichts zu spüren.
So, machen wir einen Strich drunter. Am Ende steht diese 0-1 Niederlage. Wie gesagt, ich will jetzt hier nicht nur schwarz und weiß, wir wollen auch ein bisschen die Grautöne sehen. Und man ist dann immer geneigt, wenn alles gut läuft, Stichwort nach Cottbus oder Düsseldorf, gerade Düsseldorf, finde ich, hat uns viel Sand in die Augen gestreut. Die Mannschaft kann es, die kann so schön Fußball spielen. Es war eins der besten Fußballspiele der letzten Jahre. Und da war man echt schockverliebt in diese Mannschaft. Und jetzt, zwei Monate später, denkt man, um Gottes Willen, ist das immer noch die gleiche Mannschaft? Man sieht es ja jetzt zum Beispiel auch an den Bayern. Da hat man vom Kompaniefußball gejubelt, hat gesagt, wie toll das ist. Und jetzt lese ich Kommentare, beschämend, erschreckend Bayern. Also es ist in der aktuellen Zeit schon vieles schwarz und weiß, auch gerade in unserer Branche. Aber wenn man es jetzt tatsächlich nüchtern betrachtet, und wir machen es mal an den Zahlen fest, man ist jetzt Sechster mit 18 Punkten. Zum gleichen Zeitpunkt in der Vorsaison 25 Punkte nach 11 Spielen, Platz 1. Das war klar diese überragende Hinrunde. Aber in dieser sehr, sehr durchwachsenen Hinrunde vor 2 Jahren 20 Punkte, Platz 4 zum gleichen Zeitpunkt nach 11 Spielen. Also man sollte sich die aktuelle Situation, weiß Gott, nicht schönreden. Wirklich nicht. Also da ist momentan tatsächlich einiges im Argen. Und wenn man jetzt sagt, nein, das ist keine Krise, ist alles nicht so schlimm, dann finde ich, macht man den größten Fehler.
Ja, also das ist so, weil wir vor allem ja auch sehen müssen, in der Rückrunde hat man ja in dieser Dauertalfahrt nie die Bremse gefunden. Und das ist so dieser Punkt.
Und wieso deshalb, jetzt? Patrick, sorry, dass ich reingehe, deshalb sind momentan auch so viel alarmiert, weil ja alle gesagt haben, als das in den letzten Wochen schon hoch war, aber da, warum ist es denn so unruhig? Weil viele natürlich noch diese verdammte Rückrunde in den Knochen und in den Köpfen haben und sagen, um Gottes Willen, in der Rückrunde hat keiner irgendwann mal die Bremse reingelegt und gesagt, um Gottes Willen, wir müssen irgendwas tun. Man ist eigentlich volle Möhre, voll Karacho auf die Wand zugefahren.
Komplett richtig, Jens. Und deswegen will ich auch nochmal kurz erklären, bin auch ich heute relativ kritisch einfach oben mit der Mannschaft. Und es muss einfach im Moment auch richtig wehtun. Das muss man einfach so sagen. Weil es nicht anders geht. Es kann nicht sein, dass die Mannschaft in der Rückrunde komplett abstürzt und in der nächsten Hinserie man wieder dann in dieser Krise so lange auf den Funken einfach nur wartet, dass er kommt und dass ein Sieg kommt und alles wieder schön und blüschig macht. Das haben wir erlebt das letzte Mal, dass es nicht funktioniert und deswegen muss natürlich diese Krise jetzt auch ein Stück weit härter analysiert werden. Es ist unglücklich, vor allem für Thomas Stamm, dass er sich jetzt also früh in seiner Phase als Trainer bei Dynamo mit so einer härteren Krise quasi auseinandersetzen muss, weil Markus Anfang da mehr Zeit hatte und mehr Ruhe hatte. Das ist ein Stück weit unfair, das muss man ganz klar betonen, deswegen sollte man ihm auch die entsprechende Zeit geben. Nichtsdestotrotz muss man der Sache aber ins Auge sehen, dass man so nicht weitermachen kann. Und man muss sich dazu halt dann wirklich das Personal anschauen, also diejenigen, die letzte Saison in der Rückrunde bei dieser Talfahrt dabei waren und die jetzt wieder dabei sind. Und da sind wir halt dann beim Thema Defensive, nämlich Lars Bünning, ganz viele Spielanteile in der Rückrunde letzter Saison, Claudio Kammerknecht, auch nicht wenige Spielanteile in der Rückrunde letzter Saison. Und dann kommen jetzt hinzu die Neuzugänge, Lukas Böder in der Abwehr, haben wir gestern Abend leider auch gesehen. Er ist auch völlig im Formtief, er kommt eigentlich kaum richtig rein, auch schon in Chemnitz, ja, einfach schwach und dementsprechend auch leider nicht die Verstärkung, die man eigentlich auf der Position gebraucht hätte. Und dann, ja, Philipp Heise, der, ich sag mal, irgendwas zwischen Genie und Wahnsinn ist. Also immer mal wieder eine richtig gute Flanke, immer mal wieder ein richtig toller Move, aber manchmal auch einfach übertrieben an der Stelle, wo man es nicht braucht, riskant. Und das ist eine Mischung halt insgesamt, die es, ich sag mal, im Vergleich zur Rückrunde auf jeden Fall nicht viel besser gemacht hat. Und deswegen die Gefahr jetzt so groß ist, dass es wieder schief geht.
Also werfe ich jetzt nochmal rein. Yannick Müller.
Ich kann nur sagen, wie dort argumentiert wird bei Dynamo, dass ein Yannick Müller, der letztes Jahr 12 Spiele von Beginn an gemacht hat in der Bundesliga, dass der nicht besser sein soll als jeder Verteidiger, den wir im Kader haben, das verstehe ich nicht. Das ist eine Argumentation, der kann ich nicht folgen. Und es ist in der dritten Liga kein Wunschkonzert. Du kannst nicht in der dritten Liga sagen, ich will einen 1,90 Meter Verteidiger, ich will, dass der Schnelligkeitswerte so und so hat. Ich möchte, dass er schon Erfahrung am besten in der zweiten Liga von ein paar Spielen hat, mindestens. Und ich möchte dann im besten Fall noch, dass er 23, 24 ist, damit er sich entwickeln kann. wenn du nach solchen Spielern Ausschau hältst, dann bekommst du am Ende einfach keine oder zumindest nicht die, die du dir vorstellst. Und wenn du dich dann nicht für was anderes entscheidest, dann fehlt dir die Breite im Kader. Und diese Situation haben wir jetzt.
Na Patrick, mit der Personalie Yannick Müller bist du besser vertraut. Für mich ist, um meine halbe Lanze für Thomas Brendel zu brechen, ist ein Punkt ein Stück weit, finde ich, bezeichnend, was auch Brendel sagte, dass auch kein anderer Verein Yannick Müller verpflichtet hat bislang. Das mal nur für mich als Außenstehender auch bei der ganzen Personalie. Das fand ich jetzt als Pro-Argument für Dynamo. Ansonsten hat Thomas Brendel gerade natürlich gar keine Argumente mit der Defensive. Für mich ist eher so die große ganze Frage, und Jens, da bin ich bei dir, du hast ja bewusst, unbewusst den Bayern-Vergleich gezogen. Und warum ziehst du den? Weil eben Dynamo dieses Bayern dieser dritten Liga ist, weil die mit dem Anspruch, in eigenem Anspruch, im eigenen Selbstverständnis durch die Liga gehen oder auch im ostdeutschen Fußball in eine Nummer sind, wahrscheinlich auch sogar im gesamtdeutschen Fußball, dass halt immer das Beste, das Höchste erwartet wird, dass immer auch gleich große Krise ist. Und dann brauchen wir aber auch Führungspersonal in den Führungspositionen, die das im Zweifel auch mal nach außen vertreten. Und da sind wir bei Thomas Stamm, der jetzt Tatsache seine erste echte Herausforderung hat. Ausgang offen, sage ich ganz klar, weil Frank Lieberam hat letzte Woche gesagt, bis jetzt war es eine Delle, wenn die Ergebnisse ausbleiben, ist es eine Krise. Essen war dann praktisch der Halbanfang der Krise, weil er hat gesagt, die Spiele jetzt müssen gewonnen werden. Essen war ein Punkt, ein glücklicher. Wiesbaden ist kein Punkt. Da sind wir jetzt also mittendrin und wenn die Ergebnisse weiter ausbleiben, Fußball ist ein Ergebnissport und wir sind bei Dynamo Dresden, beim FC Bayern Mini, da bleibt ein Trainer nicht, wenn keine Ergebnisse sind, weil wir sind kein Entwicklungsverein. Und da wiederum musste ich jetzt in den letzten Tagen fatalerweise an Matthias Sammer denken, der im Sommer genau das, Dynamo ist kein Ausbildungsverein, gesagt hat, fand ich damals, dachte ich wieder, ach, der Sammer, wieder was, einen krassen Satz aus der Ferne da rausgedonnert hat, aber fühle mich da jetzt gerade wirklich erinnert und denke, ja, vielleicht ist doch was Wahres dran, weil jetzt haben wir die Krise. Und was ist das Schwierigste? Ist nochmal die Krisen-PR. Die Krise zu moderieren, aus der Krise herauszufinden. In Siegen, das merken wir auch hier im Podcast, da können wir schön reden. Da ist gute Stimmung, da gibt es O-Töne en masse und jeder hat nochmal eine schöne Anekdote. Aber jetzt, wo es drauf ankommt, da auch Lösungen zu finden, Antworten zu finden, möglicherweise auch unbequeme Antworten, das ist halt die Königsdisziplin. Und da ist Dynamo jetzt auch abseits des Platzes gefordert und um den Ball dann weg vom Spielfeld zu spielen. Da steht jetzt bald eine Mitgliederversammlung bevor. Und da sind die Themen keine schöneren. Also von daher können wir jetzt ein Bild zeichnen. Da geht es gar nicht darum, ob schwarz oder weiß oder gelb oder schwarz, sondern das ist einfach eine Zustandsbeschreibung, die Dynamo gerade kennzeichnet. Also es ist eine ganz, ganz kritische Phase, die du jetzt erstmal nur lösen kannst mit Ergebnissen auf dem Platz. Und da wiederum sind wir dann wieder beim Wiesbadener Trainer, der gestern von einer Trotzreaktion gesprochen hat und davon, dass es mit einfachen Dingen den Erfolg zurückzuholen.
Also dann doch ganz schöner Herbstblues. Zwei Sachen, klar, auf Thomas Stamm wird es jetzt einkommen. Er muss diese Krise moderieren, nach innen, aber eben auch nach außen. Und bei Matthias Sammer bin ich ganz bei dir. Insgesamt, Kritik muss manchmal wehtun und wenn er den Finger in die Wunde legt, dann tut das manchmal weh. Ich weiß, da verrollen dann auch manche mit den Augen, aber er nennt das Kind nicht nur bei Dynamo Dresden, auch am Dienstag bei seinem anderen Herzensverein Borussia Dortmund beim Namen und das ist manchmal auch schwere Kost, die er da nennt, aber er nennt die richtigen Fakten, wie ich finde. Nochmal zurück zum Personellen. Patrick, lese auch einen Namen immer wieder, auch der ist ja vertragslos, wahrscheinlich scheint es da eine kleine Community zu geben, Panayiotis Flachodimos. Wenn wir den noch hätten, der würde uns gerade in der Offensive gut tun, lese ich immer wieder. Da sage ich, klar, der hat das Sachsen-Pokalfinale wahrscheinlich für sich allein gewonnen, aber der war auch natürlich verletzungsanfällig.
Ja, also Panna ist an sich ein Spieler, der sich immer sehr stark mit Dynamo identifiziert hat, der unter den Fans ein hohes Standing hat und deswegen kann ich so diese Wünsche der Fans nachvollziehen, allerdings kann ich einfach sportlich wirklich von meiner Seite aus zumindest sagen, dass ich nicht glaube, dass er jetzt das Ruder rumreißen würde. Verletzungsprobleme immer wieder, er war dann nie mehr richtig im Tritt, so wie in seiner Höchstform in Dresden. Und dementsprechend glaube ich nicht, dass er jetzt ein Unterschiedsspieler wäre. Also da würde ich definitiv jetzt nicht für eine Nachverpflichtung bei ihm jetzt plädieren.
Machst du jetzt was in der Zeit oder wartest du bis zum Winter?
Also ich glaube, dass man sich jetzt einfach einen Plan machen muss, wie geht man vor. Also das Wichtige ist, nichts machen wird nicht funktionieren. Also das haben wir in der Rückrunde gesehen, da wurde gar nichts gemacht. Es gibt jetzt so verschiedene Szenarien. Das eine Szenario ist, da kommen wir nochmal aufs Spiel kurz gestern, du musst früher wechseln. Also du musst dann auch einen Spieler mal zur Halbzeit rausnehmen, im Zweifelsfall sogar kurz vor der Halbzeit, um ein Zeichen zu setzen, dass du mit der Leistung nicht einverstanden bist. Das sind wir dann bei den Defensivleuten, die eventuell wirklich gepatzt haben beim Gegentor, weil so schärfst du dann die Sinne. Und die Grundproblematik im Kader ist ja, wie gesagt, es fehlt die Breite, um einen großen Konkurrenzkampf jetzt zu haben. Also dementsprechend brauchst du Mittel, wo du die Sinne schärfst, in denen, dass du so ein Zeichen setzt als Trainer. In der Startelf wechselt er ja, also das tut er, aber wie gesagt, früher wechseln wäre eine Option. Die zusätzliche Option ist, dass du dann wirklich über Nachverpflichtungen nachdenkst, weil du kannst dann quasi intern erst damit drohen. Also du kannst sagen, entweder bis zum Ende der englischen Woche, es kommt jetzt mehr in der Defensive oder wir werden was machen. Das ist eine Option. Oder du verpflichtest dann gleich jemanden und die nächste Option wird nach der englischen Woche, wenn das da immer noch nicht besser ist, dann musst du eigentlich überlegen, ein Kurztrainingslager zu machen. Also du musst dann jetzt reagieren. Wenn du als sportliche Leitung inklusive Trainer dort jetzt nicht reagierst, dann wird das passieren, was wir in der Rückrunde gesehen haben, nämlich dann wirst du abschmieren. Also ich glaube nicht, dass einfach von alleine dieses Wunder kommt und plötzlich läuft's wieder. Dafür zeigt uns die Vergangenheit, dass es oft nicht so kam, sondern dass oft am Ende die Krise blieb und der Trainer gehen musste. Und das hoffe ich nicht, auch für Thomas Stamm speziell nicht. Und ich traue es ihm auch zu, dass er diesen Turnaround schafft, aber dafür brauchst du halt wirklich einen ganz klaren Vorgang jetzt und Plan. Wie geht man vor? Wie kriegt man dort mit klaren und ersichtlichen Handlungen eine neue Konzentration, Verbindlichkeit her, dass man sportlichen Erfolg will?
Entscheidend ist Hannover. Also wenn Hannover auch schief gehen sollte, dann möchte man gar nicht ausmalen. Und Hannover wird hier frisch, fromm, fröhlich, frei nach Dresden kommen. Die haben auch in Wiesbaden bewiesen, dass sie eine Mannschaft für bestimmte Momente sind, haben dort einfach mal 5-1 gewonnen. Klar, jetzt unter der Woche auch mal 1-4 gegen Bielefeld verloren. Ist halt eine typische zweite Mannschaft.
Aber sagt jetzt mal, ne, das geflügelte Wort, das ist die dritte Liga, okay, das steht irgendwie. Aber muss und ist Dynamo nicht individuell und auch als gesamtes Team deutlich besser als Hannover 2?
Ja, aber Hannover hat für sich nicht eine definierte Krise. Und ich glaube, diese Krise sitzt dir richtig in den Gliedern. Klar, individuell bist du besser, aber ich glaube, du bist momentan wirklich echt ein bisschen auch gelähmt durch die Ergebnisse der letzten Wochen.
Ich bin ja geneigt dazu, eine Trotzreaktion auszurufen oder zu fordern. Jetzt ist eine Trotzreaktion angebracht.
Und dann, die sollte es doch mal selbst, Chemnitz geben.
Und dann ertappe ich mich selbst bei dem Gedanken und denke, wie soll die denn aussehen? Weil ich denke auch schon jetzt in Wiesbaden hat die Mannschaft ja versucht, irgendwie was besser anders zu machen. Und vor allen Dingen nach Chemnitz sollte es ja die große Trotzreaktion geben. Die sah dann gegen Essen, da muss man jetzt mal sagen, ne, durch das Wiesbaden-Spiel gestern Abend geht das Essen-Spiel ja in der Analyse wird ja verschwindend gering betrachtet und auch das war ja an sich eine Katastrophe für sich, ne? Die dann am Ende zwar glücklich irgendwie endete, aber auch da gab es ja genügend Punkte, die jetzt öffentlich so nicht diskutiert wurden, weil eben das Wiesbaden-Spiel schnell danach kam.
Wie siehst denn du Hannover?
Ich sehe Hannover so, dass die mit einer guten defensiven Ordnung hier wahrscheinlich ankommen, sich einen Plan zurechtlegen und versuchen werden, Nadelstiche zu setzen und dann ist es ganz einfach die Frage, ob die Dynamo-Defensive stabiler steht, ob sie es schafft, am Mann zu stehen und diese Dinge zu verteidigen oder ob halt wieder zwei Bälle dann bei Umschaltsituationen des Gegners sofort wieder einschlagen und dann kannst du auch gegen Hannover 96 2 zu Hause verlieren. Also gerade nach den letzten Ergebnissen von Hannover muss ich echt sagen, ich wäre überrascht, wenn Dynamo gewinnt am Wochenende. Also ich gehe eher von einem Unentschieden aus oder ich kann mir auch vorstellen, dass es eine Niederlage gibt.
Ach du Grüne.
Ich muss es so hart sagen, aber wir sehen ja nun mal, wie die dritte Liga im Moment läuft. Die Ergebnisse sind alle wild und da kann jeder jeden schlagen. Und wir haben das in den letzten Jahren mit gesehen. Daheim gegen Bayreuth, die Niederlage hätte damals keiner gedacht. Und da waren wir auch noch besser in Form. Dementsprechend, im Moment muss man leider alles für möglich halten.
Und Systemumstellung?
Ich glaube, dass mit einer Systemumstellung und vor allem mit der Variante, mehr bei außen zu spielen, also sprich dann, also mehr zu versuchen, wirklich ein System zu finden, wo du zwei Außenspieler hast, damit du über die Außen mal mehr kommen kannst und über die Außen mehr Optionen hast zu spielen, damit du diese Zentrumskonzentration, auf der das Spiel fußt, dass du die auflöst, damit der Gegner quasi, der im Zentrum zumacht, dort mal im Endeffekt umsonst eine Überzahl herstellt, weil das haben die Gegner ja rausgelesen und das, glaube ich, ist im Endeffekt dieser Schritt, den ich mir dort schon erhoffen würde, dass das helfen kann. Ob das am Ende klappt, kann man nicht immer sagen. Das Wichtige für Thomas Stamm ist aus meiner Sicht aber eben, dass er nicht zu lange wartet mit der Systemumstellung, weil wenn irgendwann die Krise zu tief ist und er stellt dann das System um und es geht nochmal richtig, richtig schief, dann kann es passieren, dass es ihm als Verzweiflungstat ausgelegt wird. Deswegen ist es sinnvoller, das früher zu tun. Er ist als Trainer gekommen, der taktisch variabel agieren kann. Jetzt ist es notwendig und er kann das auch. Also da gibt es eigentlich keinen Zweifel. Der ist taktisch auf einem guten Niveau unterwegs. Und wieso nicht probieren?
Und dann hast du kommenden Mittwoch das Pokalspiel gegen Darmstadt, was ja eigentlich so gefühlt nochmal ein echtes Highlight in dieser Hinrunde ist. Vielleicht sogar das letzte verbliebene echte Highlight. Alle in Gelb ins Stadion. Stadion wird voll sein. Es wird einen Fanmarsch vor dem Spiel geben. Du merkst also schon, alle fiebern, hypen diesem Pokalspiel entgegen. Da willst du ja mit dem Erfolgserlebnis reingehen, damit du das dann wirklich zu einem Fußballfesttag machen kannst. Und wir müssen nicht drum herum reden, klar, Fußball ist kein Wunschkonzert. Wir hätten Darmstadt auch lieber vor 2 Monaten gehabt, denn die kommen jetzt auch so langsam in Form.
Aber Jens, da glaube ich Tatsache wieder an die Gesetzmäßigkeiten des Pokals, dass sich das nächste, die eigenen Gesetze und dass sich das genau nächste Woche Mittwoch im Zweifel genau umkehrt, dass Dynamo plötzlich ein Spiel macht, was Dynamo in der jetzigen Verfassung keiner zutraut und dass Darmstadt diesen Aufwärtstrend, den die Mannschaft jetzt zweifelsohne gezeigt hat, dass der da in Dresden plötzlich so nicht zum Tragen kommt. Was das dann am Ende als Ergebnis heißt, sei dahingestellt, aber dass Dynamo jetzt nicht etwa sang- und klanglos im Pokalspiel untergeht. Also das halte ich fast für ausgeschlossen.
Ach, ne, untergeht sang- und klanglos, das habe ich ja auch nicht gesagt, aber dass die Aufgabe jetzt schwieriger geworden ist, als sie vielleicht vor 2 Monaten erschienen hat, das würde ich schon behaupten.
Aber vielleicht ist das Pokalspiel auch ein Punkt, wo du dich rausreißen kannst aus diesem Alltag. Ich meine, dann nennen wir es mal Modell Chemnitz, wo du mit dem Pokalspiel gegen eine höherklassige, aber nicht übermächtige Mannschaft vielleicht doch dir irgendwie ein Erfolgserlebnis holen kannst, was dich vielleicht dann auch aus einer Krise befreit.
2 Themen noch, die Patrick hat es am Anfang unserer Folge gesagt, gerade auch eine wichtige Rolle spielen. Thema Nummer 1, Stadionzuschuss für den Verein, den es ja eigentlich jede Saison gab, den nicht Dynamo direkt bekommt, sondern die Projektgesellschaft beim Stadion, das muss man immer noch mal dazu erwähnen. Jetzt ist die Carola-Brücke eingestürzt und das macht sich direkt, indirekt auch bei Dynamo Dresden bemerkbar, Patrick.
Ja, die Stadt versucht jetzt an allen Ecken und Enden zu sparen und der Haushalt ist ja auch im Endeffekt nicht komplett gedeckt, soweit ich das im Blick habe und dementsprechend kocht diese Debatte jetzt hoch, das ist aber ein Dauerbrenner übrigens auch in Dresden, also man muss sagen, es gibt es eigentlich eben alle 2 Jahre, wenn das wieder neu verabschiedet werden muss und aus meiner Sicht darf es da halt keine Frage geben, also die Carola-Brücke ist eingestürzt, weil die Stadt auch laut diesem einen Gutachten, was es dort gibt, selbst einen Anteil dran hat. Also sie hat im Endeffekt versäumt, dort die Überwachung, die Erhaltung der Brücke sicherzustellen und dementsprechend ist es dann lächerlich im Endeffekt, wenn Dynamo dafür herhalten muss, dass man dort jetzt sagt, ihr habt genügend Geld, dort nehmen wir jetzt die 1,5 Millionen weg. Also das kann für mich nicht gehen. Dafür hat Dynamo einfach eine zu große Strahlkraft. Dafür gibt es auch für Dynamo immer wieder die Chance, dass sie dieser Stadt irgendwann was zurückgeben können, wenn sie eben sportlich wirklich erfolgreich sind. Und daran muss man glauben als Stadt. Man muss als Stadt und als Verein schauen, dass man sich nicht gegenseitig ausspielt, sondern zusammenhält. In allen Städten, wo der Sport erfolgreich ist, ist das ein Baustein und deswegen halte ich es für sehr gefährlich, wenn man da jetzt die Carola-Brücke als Anlass nimmt, um dann Dynamo das Geld zu kürzen. Und da geht es auch wirklich um jeden Euro, der dort gekürzt wird, halte ich für fragwürdig.
Aber Patrick, jetzt spiele ich mal den Stadtrat, der mit Dynamo gar nichts am Hut hat. Und der sagt, boah, wenn ich mir die Bilanz angucke, ihr habt selbst in der dritten Liga eine positive Bilanz. Der sieht ja durch Corona-Hilfen dann nur bedingt. Und sagt sich auch, nur Mensch, ihr habt doch 11 Millionen auf dem Festgeldkonto. Da könnt ihr ja auch mal ein bisschen was von eurem Festgeld investieren.
Na, erstens machen sie das ja in der dritten Liga und es ist ja in der dritten Liga so oder so notwendig, um eine Aufstiegschance zu haben. Jetzt muss man sagen, man kann natürlich trotzdem in der dritten Liga nicht jedes Jahr mit so einem Riesenetat antreten und am Ende sagen, schwuppsdiwupps, wir haben es mal wieder verspielt und sind dann doch gar nicht bis zum Ende oder gar nicht bis zum letzten Spieltag ganz vorne gewesen. Also das geht natürlich auch nicht. Also Dynamo muss sich sportlich der Verantwortung stellen, dass man dann auch um den Aufstieg spielt. Das halte ich für in diesem Bereich notwendig. Gleichzeitig sind aber die Stadionverträge in Dresden schon immer sehr, sehr schlecht gewesen. Das muss man einfach sagen. Und daran haben auch die Stadt und Dynamo ihren Anteil aus der Geschichte heraus, wenn man das betrachtet. Und Dynamo kann aktuell auch nicht einfach sparen. Das Trainingszentrum, dort hat man investiert, das muss in den nächsten 10 Jahren abbezahlt werden. Den Mitarbeiterstab, den will man erhalten. Der Stadt sollte diese Arbeitsplätze ja auch was wert sein. Und gleichzeitig ist es so, wenn Dynamo in die zweite Liga aufsteigt, müssten sie möglicherweise bis dorthin entlassene Mitarbeiter ja wieder einstellen. Also auch das kann man dem Verein eigentlich so nicht wirklich jetzt als gutes Modell verkaufen. Und dementsprechend sehe ich diese Frage schon relativ klar. Der einzige Mittelweg wäre halt, dass man dann um ein paar Euro verhandelt, also diese Summe, sage ich mal, symbolisch mehr oder weniger runter zu setzen auf 1,4, 1,3 Millionen. Sowas könnte ich mir noch vorstellen, dass man das dann am Ende macht. Ich halte diesen Weg trotzdem für falsch, weil einfach es hier darum geht, dass diese Stadt Dresden, die im Vergleich mit Leipzig, wenn man das einfach auch schaut, stadtmarketingtechnisch gedacht, wie bekannt Leipzig wurde über den Fußball, auch weil man ein Stadion hat, was bei der Europameisterschaft vorhanden sein kann. Also man darf als Stadt nicht einfach in diesem Bereich sparen, weil irgendwann immer was zurückkommen kann. Und letzter Punkt, Dynamo hat ja auch 1 Million Steuern an die Stadt dieses Jahr bezahlt, sollten wir auch nicht ganz vergessen.
Ich bin komplett bei dir. Ich habe auch versucht, nur zu argumentieren, wie der ein oder andere Stadtrat denken könnte. Und ich bin auch bei dir, dass ich sage, Dynamo ist mit diesem Stadion definitiv durch diese vermaledeiten Stadionverträge, die es seit Jahren gibt und die man bis jetzt noch nie so richtig klären konnte. Jede Vereinsführung hat es versucht, aber da ist eben kein Rankommen, weil keiner natürlich verhandlungsbereit sind, weil Dynamo wirklich in einer absolut schlechten Lage ist. Und mit diesen Stadionverträgen bist du als Drittligist schon gar nicht, aber auch als Zweit- oder Erstligist nicht konkurrenzfähig.
Lass mich dazu noch einen Punkt sagen. Die Brücke ist ja das eine. Alles schlimm und tragisch, was da passiert ist. Und ja, wahrscheinlich soll und muss sie wieder aufgebaut werden und das kostet viel, viel Geld. Aber dieses viele, viele Geld können wir ja jetzt nur nicht zusammentragen, indem wir, ich sage jetzt mal bewusst überspitzt, das städtische Leben zum Erliegen bringen, nur damit am Ende 100 Millionen da sind, um eine Brücke zu bauen. Insofern, und da bin ich bei dem Symbolischen, jetzt irgendwo Gelder zu kürzen, um am Ende irgendwie 30 Millionen zusammenzubringen, aber dann ganz, ganz viele andere Bereiche, da gehen wir auch weit in die Kultur hinein, zum Erliegen zu bringen, das ist überhaupt nicht der Punkt. Und das ist halt ein Mangel auch von Dresden, den Wert des Sportes, des Leistungssportes und seiner leistungssportlichen Gesichter. Und das ist nun mal unter anderem Dynamo nicht zu erkennen und vor allen Dingen auch nicht entsprechend zu würdigen. Das ist halt eine Krux, die Dresden, die Barock- und Landeshauptstadt, seit Jahren und Jahrzehnten mit sich rumträgt. Da ist Leipzig deutlich weiter, weil um den Vergleich von Patrick mal aufzunehmen und um das Wort symbolisch aufzunehmen, es geht nur zusammen. Das ist ja praktisch auch immer eine Parole, die die Mannschaft und auch Fans in Krisenzeiten ausbringen. Warum nicht einen symbolischen Carola-Brücken-Spieltag oder Benefizspiel, was auch immer kreieren? Da gibt es genügend findige Köpfe, genügend Kontakte, um sowas herzustellen und damit zum Beispiel Geld zu generieren. Warum nicht den Zusammenhalt als Stadt viel stärker betonen und alle in ein Boot sozusagen zu holen, wenn es darum geht, Dresden braucht diese Brücke wieder, wie können wir alle, in dem Falle Dynamo, da auch mithelfen, aber jetzt plump und stupide da mal aus einer irgendwie 1,5 Millionen zu streichen und zu sagen, dann wird es schon besser werden, das halte ich jetzt auch für irgendwie zu kurz gegriffen und hilft der Sache langfristig auch überhaupt nicht.
Und zweites Thema, was sicherlich bei der Mitgliederversammlung Mitte November sehr emotional diskutiert werden wird, ist das Thema Merchandising-Rechte, Stichwort Fanshop. Es gibt einen Mitgliederbeschluss aus dem Jahr 2017, die Rechte, die einst vom Verein weggegangen sind, zurückzukaufen. Wie ist denn da jetzt der Stand der Dinge, Patrick? Du hast dich mit dem Thema jetzt in den letzten Tagen etwas intensiver beschäftigt.
Na, der Stand ist derjenige, dass Dynamo eben Drittligist ist, besagte finanzielle Probleme im Tagesgeschäft hat, weil eben nur die Corona-Hilfen, diese Corona-Rückstellungen dafür gesorgt haben, dass man ein positives Geschäft hat. Und dieser Fanshop, der läuft auf Bundesliga-Niveau. Das muss man nochmal ganz klar sagen. Also der hat so einen Umsatz von 6 bis 7 Millionen. Und jetzt muss man überlegen, wenn man so eine GmbH in den Verein reinholt, dann holt man eben nicht nur diese Chancen rein, also sprich, dass man mehr Gewinn macht, sondern man holt auch das ganze Risiko rein und man verliert den Partner, der zu 50% und ja eigentlich durch seine Lieferketten und so, die dahinter stehen, noch viel mehr, also quasi 80% für dieses Geschäft vielleicht verantwortlich ist, ne? Mhm. Dass das so gut läuft. Und das ist also diese Krux, man kann wirklich, indem dass man diese GmbH mit den 6 Millionen hier versucht zu integrieren, da kann man dran kaputt gehen. Und das ist dieses Risiko. Man zieht da den Vergleichsfall heran mit St. Pauli. Die haben auch ihren Fanshop zurückgekauft und im ersten Jahr ein Minus von 2,4 Millionen daran gemacht. Wenn man sich jetzt nochmal überlegt, diese 2,4 Millionen plus einen einstelligen Minusbetrag, der jetzt schon prognostiziert ist für dieses Geschäftsjahr, plus den fraglichen Stadionzuschuss, dann wäre wirklich innerhalb von einer Saison möglicherweise die Hälfte des Eigenkapitals weg. Und da auch nochmal wichtig zu sagen, das Eigenkapital braucht Dynamo gar nicht nur für die dritte Liga, sondern sie brauchen es, wenn irgendwann der Aufstieg in die zweite Liga gelingt, um dann in den ersten 2 Jahren das fehlende TV-Geld im Vergleich zur Konkurrenz auszugleichen. Und deswegen darf man nicht ans Eigenkapital reingehen. Ist also sowohl für den Stadionzuschuss nochmal Thema, als auch für den Fanshop jetzt.
Aber die Befürworter der ganzen Geschichte des Rückkaufes sagen, wenn wir jetzt wieder warten, und der Beschluss ist ja auch nochmal bestätigt worden, der Beschluss von damals, also aus dem Jahr 2017, wenn wir jetzt wieder warten, dann passiert auch die nächsten 5 bis 10 Jahre nichts.
Naja, der Verein muss sich mal ein Stück weit irgendwie so eine Grundsatzfrage stellen oder sich gestellt hat, würde ich sich der ein oder andere, sondern vor allen Dingen beantworten muss er sich die, wo will der Verein hin? Soll das ein erfolgreicher Sportverein sein? Und erfolgreich mit Sport meine ich halt dauerhaft zweite Liga und dann doch irgendwann vielleicht mal erste Liga und nochmal später vielleicht dann doch, wir haben einen Traum, nochmal Europapokal. Will ich das? Und wenn ich mir das klar mit Ja beantworte, hat das ein paar wirtschaftliche Implikationen. Dann muss ich auch wirtschaftlich erfolgreich sein. Und dann weiß ich an der Stelle eben auch nicht, ob man so eine Konstellation mit dem Fanshop nicht einfach auch so laufen lassen kann, wenn sie gerade für den Moment jetzt den wirtschaftlich größten Erfolg verspricht. Ob man das in 3 Jahren dann immer noch so sieht, dann kann man in 3 Jahren immer noch reagieren. Aber gerade jetzt, in der jetzigen Situation, hat Dynamo auch genügend andere Probleme. Wir haben sie gerade eine Stunde lang beschrieben, genügend sportliche Probleme. Solchen Fragen kann man sich zuwenden, wenn man praktisch auch sportlich konsolidiert ist, wenn man wirklich dieser etablierte Zweitligist ist mit Blick nach oben und der Kontostand immer noch bei 10 Millionen plus ist, dann können wir vielleicht mal drüber nachdenken. Oder ich beantworte mir die Frage anders und sage, wie ich es gestern in der Fernsehübertragung auch wieder gehört habe und wie der Dynamo-Fangesang geht, Oberliga ist auch ganz schön. Dann,
aber du steigst dir jetzt, wenn du den Fanshop zurückholst, nicht gleich ab.
Nee, das habe ich nicht gesagt. Bis in die Oberliga ist es ja jetzt auch noch ein ganz, ganz weiter Weg. Da wird Dynamo nie ankommen. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Aber dann entscheidest du dich für den Weg, okay, wir wollen ein schöner Traditionsverein sein, der alles in seinen eigenen Händen hat. Kann ein erfolgreicher Weg sein. Das schließt es gar nicht aus. Aber der erfolgsversprechendere wäre womöglich der andere. Aber gut, wir entscheiden uns eben für den Weg, alles aus eigener Hand. Notfalls, und das ist ja Teil der Argumentation des Rückkaufs, nehmen wir eben auch mal 2,5 Millionen Euro Verlust in Kauf. Dann machen wir eben mal ein Jahr keinen Gewinn. Das ist ja die Teil der Argumentation. Und wenn ich das dann weiterdenke, dann ist immer bei Patricks Spirale, irgendwann schrumpft das Eigenkapital. Wenn ich sage, das ist mir aber auch alles nicht so wichtig, dann muss ich an der Mannschaft sparen und dann spielt diese Mannschaft vielleicht auch nur gegen den Abstieg. Dann darf ich wiederum aber auch nicht pfeifen, wenn ich gegen Essen nur 3-3 spiele. Da muss ich aber jetzt die Initiatoren insofern in Schutz nehmen, die da das Plakat am Sonntag auch hochgehalten haben. Das sind ja die, die singen, Oberliga wäre auch ganz schön. Und die pfeifen jetzt gerade nicht. Die haben auch gestern die Mannschaft, so viel Fairness gehört dann dazu, in Wiesbaden auch, sag ich mal, mit Applaus aus dem Stadion verabschiedet. Die haben sie jetzt nicht niedergepfiffen.
Ich glaube nicht, dass die sagen, okay, wir wollen Oberliga oder Regionalliga spielen. Ich glaube schon, dass die auch sportlich erfolgreich sein wollen. Die argumentieren natürlich für sich. Aktuell bekommt Dynamo aus dieser Konstellation 20-25% Umsatzbeteiligung.
Nee, die bekommen mehr. Also die bekommen eine Umsatzbeteiligung, ja, von 20-25%, also wahrscheinlich um die 22. Und bekommen ja aber dann nochmal von dem Gewinn der Gesellschaft, ne, auch nochmal 50%. Und das ist dann schon in der Menge ein ordentlicher Verdienst. Also Dynamo hat andere Bereiche, wo man dann eher nochmal gucken kann, dass man, ne, sich investiert und dass man dort vielleicht mehr rausholt, die Stadionverträge auch neu aushandeln. Also das sind alles Punkte, die quasi wichtiger sind, wirtschaftlich gesehen. Und die Ultras argumentieren halt vor allem emotional.
Es ist ja wirklich nicht so, dass es ist, wir kaufen die Rechte zurück, stellen zwei Fanshop-Angestellte bei uns an im Verein und dann läuft der Laden so weiter. Ich haul mir ja das ganze Risiko rein, die Lieferketten und so weiter. Ich hol mir ja einen ganzen, ich nenne es mal Industriezweig in meinen Verein rein, der jetzt dort gar nicht da ist und in meinen Verein, der strukturell doch gar nicht so gefestigt ist. Ich meine, wir haben das Thema Strukturen immer wieder mal auch betont. Wir haben von personeller Kontinuität gesprochen, die sich der Verein wünscht, die aber auch nicht da ist. Und da hole ich mir jetzt noch so ein wirtschaftliches Risikofeld rein, halt ich in der jetzigen Phase einfach nicht für den geeigneten Zeitpunkt. Und da dauert es eben nochmal 2 oder 3 Jahre. Ich sage ja gar nicht, dass das ein Ding der Unmöglichkeit ist, aber es passt eben nicht jetzt, finde ich.
Ja, ist nochmal wichtig auch zu erklären, also der Fanshop, da gibt es ja quasi die Überlegung, dass man einen neuen Fanshop nochmal aufmacht, dass man den Umsatz quasi nach oben treibt. Also der Gewinn wird quasi in dem Bereich in den nächsten Jahren immer nochmal weiter steigen. Und dementsprechend ist ja das ein Feld, wo Dynamo immer mehr Geld verdient, ohne eben sich einem Risiko auszusetzen. Und letzte Sache, die Ultras haben das ja so ein bisschen dargestellt, dass dieser Kauf dieser Anteile immens steigt. Also der steigt zahlenmäßig wohl so um 50 bis 100.000 pro Jahr. Das heißt, wenn man es in 3 Jahren zurückkauft, sind das 300.000 Euro, die dieser zweite Anteil Fanshop mehr kostet. Und für diese 300.000 Euro dann sich diesem Risiko jetzt als Drittligist auszusetzen, das ist halt eine Abwägung, wo die Geschäftsführung wohl offensichtlich sagt, das ist uns zu heiß. Und im Endeffekt sind sie ja auch in der Verantwortung, einfach den Verein gesund wirtschaften zu lassen. Und dementsprechend ist dieser Konflikt eigentlich relativ klar, dass es den gibt auf einer emotionalen Ebene. Und ich hoffe dann, dass man bei der Mitgliederversammlung sich auf der Sachebene treffen kann und dann irgendwie dort zu einer Lösung kommt. Es wird aber mit Sicherheit nicht ganz einfach in der Debatte.
Ja, möglicherweise wird man sich wieder auf eine zeitliche Verschiebung dann einigen und sagen, okay, dann warten wir jetzt nochmal 3 Jahre und in 3 Jahren trifft man sich dann wieder. Das Thema schiebt man momentan so wie so ein Strohballen immer vor sich her, oder?
Naja, es drängelt doch aber auch nie unbedingt. Also wenn Patrick jetzt sagt, das sind 300.000, die es in 3 Jahren mehr kostet. Ach kommt, Leute. 300.000, wenn du dann sportlich erfolgreich bist, dann ist das, will ich ja fast sagen, Taschengeld bei den Fernsehmillionen, die man dann kriegt. Das kann doch jetzt nicht Dynamos drängendstes Thema sein. Aber es ist emotional drängend und das ist diese Krux dieses Vereins. Wenn emotionale Fragen mindestens genauso gewichtet werden wie Sachfragen, das ist halt schwierig. Ich kann das alles nachvollziehen, aber das steht dem Erfolg dann gewissermaßen manchmal eben im Weg.
Und wir müssen auch die Menge an Konfliktfeldern halt sehen, die es im Moment im Verein gibt. Na, das ist auch das, wo ich am Anfang noch ein Stück weit darauf hinweisen wollte. Wir haben jetzt eben eine sportliche Krise. Wir haben dieses Jahr vor der Mitgliederversammlung oder im laufenden Jahr, wo diese Mitgliederversammlung jetzt steigt, das Thema mit dem Aufsichtsrat gehabt, wo es schwierig war mit dem Wechsel von Ralf Becker auf Thomas Brendel. Also dort ist einiges vorgefallen. Wir haben den Ehrenrat, der sich mit dem Präsidenten zofft. Wir haben das Fanshop-Thema. Wir haben eine sportliche Krise, die jetzt kommt. Also das ist in der Gesamtgemengelage einfach so viel, dass der Verein wirklich andere Sorgen hat und gucken muss, dass er das alles hinbekommt. Und das ist auch so diese grundsätzliche Sorge, die ich im Moment teile, dass hier einfach zu viel auf einmal kommt und dass so irgendwie, ich sag mal, 1-2 Persönlichkeiten fehlen, die wirklich mit ihrem Charisma dafür sorgen, dass sich Konflikte auch lösen lassen. Also die wirklich auch vermitteln können. Diese Vermittlungsfunktion, die wäre ganz wichtig in vielen dieser Konfliktthemen. Und da habe ich im Moment meine Bauchschmerzen. Heißt, manche machen da drin ihren Job natürlich auch sehr, sehr gut. Das will ich nämlich nicht falsch darstellen. Aber die Frage ist halt immer, wie kriegt man diese vielen Konfliktfelder einfach mal wieder begradigt, sodass man hier wieder in ruhigere Gefilde kommt.
Da sind wir bei dem Thema vom letzten Dienstag, was wir besprochen haben. Es fehlt irgendwie so die graue Eminenz oder denjenigen, der über den Dingen sitzt und schwebt und sagt, okay, ich habe dazu einen klaren Plan und eine klare Meinung und den Verein auch lenkt und den Verein auch kennt.
Richtig, also es fehlt einfach, muss man im Moment wieder so sagen, es fällt dann immer nur Ralf Minger ein, der vielleicht am ehesten in der Lage wäre halt, weil er das Umfeld so gut kennt, das zu machen. Sonst ist es schwierig, da jetzt Persönlichkeiten zu nennen, die das mitbringen. Aber im Grunde muss man auch wirklich sagen, geht es halt auch darum, Einsicht mal zu zeigen, sich selbst zu hinterfragen an vielen Stellen und zu hinterfragen auch, ob meine Position, auf der ich jetzt lange genug beharrt habe, ob es dann nicht sinnvoll ist, mal einen Friedensgipfel zu machen und halt gewisse Dinge auszutauschen. Und das sehen wir beim Thema Ehrenrat, Präsidium, was dort für Satzungsänderungen bei der Mitgliederversammlung geplant sind, auch nochmal ganz, ganz stark. So wie es im Moment läuft, sind ganz, ganz viele Leute bei Dynamo unterwegs, die alle versuchen, ihr eigenes Feld zu bearbeiten, sich dort selbst möglichst gut in ihrem eigenen Bereich darzustellen und mit einzubringen. Ich sage ja nicht, dass alle böse meinen, aber so dieses gesamte Konstrukt, das ist eben sehr, sehr wackelig und quasi auf ganz, ganz wenigen eben von Führungsstärke geprägt, sondern eher von einer gewissen Schwäche.
Keiner ist größer als der Verein. Amen.
So wird es gern dargestellt, aber die Wahrheit ist einfach, dass das im Moment nicht der Fall ist und das gilt es dann auch einfach mal so zu benennen und zu hoffen, dass sich jemand findet, der dann helfen kann, das mal wieder zu ändern.
Patrick, vielen Dank. Das ist jetzt leider so ein Ende, wo wir sagen, wir haben momentan wenig Positives, wenig Zuversicht, an dem wir uns festhalten können. Vielleicht gibt es so ein kleines Fünkchen Hoffnung am Samstag um 15.50 Uhr.
Ach, weißt du, Jens, manchmal ist es doch auch ganz gut, die Dinge mal klar beim Namen zu nennen. Das Bild vom reinigenden Gewitter, das ist doch auch ganz schön. Weil wenn man sich's immer nur so, da kommt man doch wirklich nie weiter. So ein bisschen Reibung und eh mal richtig krachen und die Dinge klar benennen, das hilft doch mehr als irgendwie so ein Wischiwaschi-Kurs.
Ja, es ist ganz wichtig, weil der Verein spielt dritte Liga und das hat ja auch seine Gründe, dass man dritte Liga spielt. Und wenn man diesen Gründen nicht, ja, auf den Grund geht, dann wird man natürlich auch nicht der etablierte Zweitligist sein. Und im Moment ist man es in vielen Punkten so im Background, ich sag mal, auch von den Gremien her, von der Organisation her, eben nicht so aufgestellt wie ein etablierter Zweitligist. Das ist einfach die Momentaufnahme. Aber das kann sich ja ändern. Ne? Das ist trotzdem der Ausgangspunkt, dann, um was zu ändern.
Danke dir, Patrick. Patrick Franz war das von den Kollegen der BILD. Tino, und dann sehen wir dich am Sonntag beim Dresden-Marathon. Bist du gut vorbereitet?
Oh doch, ich denke schon. Ich merke gerade ein leichtes Kratzen im Hals, aber ich will das mal so ein bisschen schon so auf so Vorstartfieber schieben. Da hört man ja immer mehr in sich rein. Und wenn man vorher so ein bisschen zur Ruhe kommt, da tritt ja manchmal das eine oder andere Wehwehchen zum Vorschein. Nö, insgesamt alles gut. Ich bin sehr zuversichtlich. Komme Samstag zurück und werde Sonntag am Start stehen. 10.30 Uhr geht's los. Mitteleuropäischer Winterzeit, wie wir korrekterweise sagen müssen. Weil am Wochenende ist Zeitumstellung.
Zink und Ingwer kannst du da noch ein bisschen reinwerfen, um vielleicht eine mögliche Erkältung dann doch noch irgendwie zu verhindern. Aber ich glaube, du bist topfit und das ist wirklich wahrscheinlich nur so das berühmt-berüchtigte Vorstadtfieber.
Ja, Jens, hoffen wir mal. Nee, ich bin guter Dinge und freue mich auf Sonntag. Also ich freue mich auf Sonntag und bin echt gespannt auf Samstag.
Ja, bin ich auch. Bin ich auch. Tino, wir hören uns wieder. Nächste Woche werden wir die nächste Folge natürlich auch erst nach dem Pokalspiel aufzeichnen. Das Darmstadt-Spiel nehmen wir auf jeden Fall noch mit.
Und Jens, ich kann dir sagen, da sehen wir uns im Stadion.
Da freue ich mich. Sehr
schön. Ob ich ein gelbes T-Shirt finde, weiß ich ehrlicherweise nicht. Vor allen Dingen habe ich wahrscheinlich nichts Warmes, Gelbes.
Aber das kann man ja dann drüber ziehen. Also alle in Gelb gilt auch für Tino Meyer, bitte.
Ehrlich? Ja. Ehrlich? Da gibst du mir ja noch eine Aufgabe. Da gucke ich hier nochmal im Supermarkt, ob es neben Ingwertee und Zink auch noch irgendwas Gelbes gibt.
Es gibt überall Fanshop, in allen Shops dieser Welt in Dresden gibt's gelbe Shirts bis zum Mittwoch. Also da kannst du ruhig nochmal zuschlagen.
Okay, das nehme ich mal noch mit.
Das ist, glaube ich, für dich die größere Herausforderung, als deinen Marathon zu absolvieren.
Wir werden sehen. Es sind spannende Tage.
Tschüss, Tino.
Jens, mach's gut. Ciao.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.